wenig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber, leicht kränklich, hat er gerade gesagt, in unserem fünfsekündigen Vorabgespräch, der Aufsteiger, Tobias Dannenberg.
Herzlich willkommen. Servus. Ja, das kürzeste Vorabgespräch, ich glaube, das ist true. Also ich glaube, so kurz, also wir haben praktisch noch gar nicht gesprochen, Torben. Ja. Sonst ist es immer länger. Ja, leicht, was heißt hier kränkel, ne? So leicht verstopfte Nase, so das, was man so hat. Ja, was man so hat, wenn der November startet. Und nichts. Ja, Aufsteiger. Aufsteiger! Wir haben es geschafft, Torben. Ach, Torben, ich habe ja auch nichts. Ich würde ja nicht sagen, dass das. Ich sage nur, ich habe eine leicht verstopfte Nase. Du hast das jetzt
schon gemacht. Du hast hier gesagt, dass du hier schon halb am Krepieren bist und eine richtige Männergrippe hast.
Tatsächlich, das Klischee mag oft stimmen, aber ich habe keine Männergrippe. Habe ich noch nie gehabt. Ich verstehe nicht, wieso Männer so rumheulen, wenn sie mal ein bisschen krank sind.
Ja, das verstehe ich
tatsächlich
auch gar
nie
nicht.
Gehabt. Ich erfülle viele Klischees und manche auch nicht, aber das tatsächlich nicht.
Ja, so. Ich kann das immer das so gar nicht. Ich kann tatsächlich auch, das ist etwas, also ich erfülle auch viele Klischees, glaube ich. Aber so Männergrippe, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich bezeichne mich tatsächlich als nicht leidend.
Ja, ich auch.
Ich ignoriere Krankheiten einfach und sage dann einfach, ja, gut, geht weg.
Ich bin ein Mann, der nicht einparken kann, aber eine Männergrippe habe ich trotzdem nicht. Also siehst du?
Ich glaube, du bist eher ein Mann, der nicht einparkt. Das ist der Punkt.
Ja, das ist auch ein Punkt. Das ist auch ein Punkt. Ich bin auch ein Mann, der nicht gern Auto fährt, ja, hast du recht.
Aber ich bin
keine Stereotype.
Aber ich muss jetzt hier auch zu deiner Verteidigung sagen, ich glaube, wir haben gleich wenig Ahnung von Autos.
Das kann sein, Alter. Wer hat mich letztens besucht? Ich glaube, Vic. Hallo, Vic. Und er hat mir ganz stolz sein neues Auto präsentiert und er war ein bisschen beleidigt, weil ich es nicht zelebriert habe. Und ich so ihm, ja, es hat so dort 4 Reifen, hat ein Lenkrad, besitzt die Fähigkeit, dich von A nach B zu bringen.
Ja, ich Yay. Bin auch raus.
Es ist, die es Farbe ist schön.
So, ich muss auch immer ehrlich sagen, es gibt so Leute feiern Autos immer so doll und ich denke immer so, ja, ist ja gut. So, kann ich mein Handy da anschließen und kann eine Musik hören?
Ja, absoluter Nutzgegenstand. Oh, und witzig, meine Frau hat sich mal Polo gekauft und sie so, ah toll, das alles hier und das gerade so Sitzheizung gebeizt und ich so, kann ich meine, weil du das gerade gesagt hast, kann ich hier mein Handy anschließen? Kann ich Musiker machen? Nee, das geht nicht. Ich so, wow. Das einzige Kriterium, was für mich irgendwie von Relevanz ist, ja, und ist nicht erfüllt. So, was soll die Scheiße? Was soll das?
Um mir weiter VW-Werbung zu machen, ich habe meinen Passat mit dem Satz ausgesucht. Ja, also ich brauche ein Auto mit Kofferraum und es wäre ganz gut, wenn ich da total toll Musik hören könnte.
Ich brauche ein Auto mit einem Koffer. Wäre mal witzig, was für Autos er dir gezeigt hätte ohne Kofferraum.
Du, also, ja, das
ist. Gibt es sowas?
Ein Mini.
Mini, der hat ja aber auch irgendwo einen Kofferraum. Nur kein Groß.
Nee, also jetzt hier, hat wirklich keinen? Jetzt hier meine Schwester hier mal einzubringen, die immer noch ein Mini fährt und irgendwann, ich bin ja jahrelang Fiat Panda gefahren und meine Schwester wollte zu Ikea. Und dann haben wir Autos getauscht, weil in den Panda mehr reinpasst als in den Mini. So, und das zum Thema, ein Mini hat einen Kofferraum.
Und so viel Autokenntnis besitze ich dann doch, mal abgesehen davon, dass ich in den Panda oft mitgefahren bin, dass das kein großer Kofferraum ist. Also das ist einfach wirklich kein großer Kofferraum. Also es ist jetzt nicht so, dass du da das Billy-Regal aufgebaut reinbekommst. Ne? Das ist nicht der Fall.
Sagen wir so, in den Panda passen 6 Amerikaner plus 5 Football-Pads. Auf, so.
Okay, das ist so ein Clowns-Auto, alles klar. Ja, nice.
Also kann ich an dieser Stelle nur sagen, dass der Panda ist ein Raumwunder. Ich bin 1,93 groß und hatte da eigentlich relativ viel Platz gefühlt, bis ich in dem richtigen Auto gesessen habe und dann wirklich Platz hatte.
Ja, witzig. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich hatte das damals bei den Grizzlies. Ach, was war's? Nee, bei den Grizzlies. Und 2 O-Liner von uns sind einfach immer mit einem Smart zusammen angekommen. Da saßen einfach so 2 O-Liner vorne im Smart, sind zusammen angekommen und wenn die beiden ausgestiegen sind, dann
Bumm. Ist das Auto so nach hochgegangen.
War die Karosserie nicht mehr auf dem Boden. Das war richtig witzig. Also, ja, man unterschätzt es oft.
Ja, mit Smart, Smart habe ich auch eine Geschichte zu. Also, und dann müssen wir ja tatsächlich mal mit Football anfangen. Ich bin ja als alter Jugendspieler, wenn man noch kein Auto hat, dann hat mich immer einer mitgenommen. Und auch O-Liner, der aus demselben Dorf kam. Und mit dem bin ich dann auch Smart gefahren. Bloß, dass er halt auch halb auf meinem Sitz, auf meinem Beifahrersitz saß. Und ich sozusagen dann so, also für alle, die jetzt den Podcast hören, ich bin gerade zur Seite gewichen. Ich hatte gefühlt seine Schulter und seinen Ellbogen die ganze Zeit im Gesicht, während wir da drin gesessen haben. Und es war nicht schön.
Das war kein freudiges Erlebnis, sagst du?
Nee, so gar nicht. Nee. So gar nicht, gar nicht. Und an dieser Stelle, es tut mir auch echt leid. Ich habe echt kein Schimmer von Autos, ne? Also ich und habe da auch nicht so diese Leidenschaft drin, wenn bei mir halt irgendwie angezeigt wird, ja, Scheibenwischwasser nachfüllen, ja, dann leuchtet die Lampe halt 4 Wochen. Das ist halt leider so. Ich habe es jetzt nachgefüllt, aber hat 4 Wochen gedauert tatsächlich.
Ist so, würde ich in der Stadt leben, Tom, ich wäre Team Lastenfahrrad. Hey. So egal sind mir Autos.
So. Ja, ich bin, wenn, also das kann man hier auch mal erwähnen, wenn es in Deutschland irgendwie möglich wäre, vernünftig öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, dann würde ich das direkt machen. Also und den Rest ansonsten Carsharing betreiben. So ab und zu mal ein Auto holen, wenn ich es brauche. Aber da das hier alles nicht funktioniert, braucht man irgendwo ein Auto. Und das ist alles nicht so ausgereift. So, ist nicht, also dieses Automodell und öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland, das ist nicht zu Ende gedacht.
Sagen wir es doch so, der Wille ist da, warten wir, was mit der Ampel kommt. Und genug Auto-Talk, Politik-Talk, whatever-Talk, kommen wir
zu Football.
Whatever-Talk,
whatever-Talk. Aufsteiger Tobias.
Ja, nice, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Wir haben gegen Spandau im Finale. Siehst du, und dann wirkt so eine Paderborn-Niederlage auch gar nicht mehr so tragisch, weil jetzt hatten wir, das hast du mir danach geschrieben. Schade, muss das Positive in dem Negativen sehen. Jetzt könnt ihr im letzten Spiel der Saison zu Hause vor euren Fans aufsteigen. Und natürlich ist da auch völlig was dran, ist nicht das, was du denkst,
wenn du gerade. Wie du siehst.
Ey, ja, es ist nicht das, was man im ersten Moment denkt, wenn man ein Spiel verliert, so, aber vielleicht mit dem zweiten Gedanken oder dem dritten oder ein. Ja, 48 Stunden später vielleicht, so irgendwann, weil man darüber nachdenkt, so sich sagt, ja, naja, hat er ja recht irgendwie. Das ist schon ganz cool, wenn man dann aufsteigt. Wenn man denn dann aufsteigt. Wir sind aufgestiegen relativ deutlich mit 34-7, glaube ich.
Nach Rückstand. Nach Rückstand und 7-0 zurückgelegen. Ja. Da, ich habe nämlich eingeschaltet und ihr habt 7-0 zurückgelegen und dachte mir, wäre schon wieder los. Und dann ging es rund.
Ja, danach hat unsere Defense nichts mehr zugelassen und unsere Offense hat performt. Also es hat Spaß gemacht, es war eine coole Stimmung. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht, footballtechnisch. Ob man noch spielt, ob man nicht spielt. Man wird nicht jünger. Das Leben schreitet voran. Oh. Ja, deep Talk an dieser Stelle. Ich muss auch sagen, es ist doch verlockend, irgendwo drüber nachzudenken. Na ja, jetzt ist man irgendwie aufgestiegen und jetzt so GFL2. Mal gucken, was da so geht. Ah, ich weiß es noch nicht. Aber egal, dieser Tag war auf jeden Fall sehr nice. Und Grüße an Eike Bauer, der ist MVP geworden. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Nicht nur des Spiels, sondern der ganzen Season. Also Grüße. Grüße Eike, falls du das hörst. Grüße, den du ja auch gut kennst.
Ja, und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, und der Mann kann keine Reden halten. Ist immer geil. Krupp hat den. Ja, so. Jetzt wird es hier zu Insider-Talk-mäßig.
Johannes Krupp, der Stadionsprecher und stellvertretende Vorsitzende der Hildesheim Invaders und Redakteur der Hildesheim Allgemeinen Zeitung. So.
Danke fürs Intervenieren, danke für die Vorstellung, weil das war gerade zu Insider-mäßig hier. Aber auf jeden Fall, er hat Eike das Mikro hingehalten und eine Rede und es kam gar nichts.
Argument, ohne dabei gewesen zu sein, stelle ich mir das ungefähr so vor. Ja, hallo Eike, herzlichen Glückwunsch zu der tollen Saison, überragend gemacht und hier dein MVP. Was willst du den Fans sagen? Danke.
Willst du vielleicht noch was sagen? Nein.
Nö.
Es ist halt wirklich so. Ja, es war. Also, nö,
macht bin, immer wieder. Ich bin jetzt hier fertig.
Ja. Diese Preisverleihungen sind immer wieder ganz cool. Wilhelm, der auch diesen Podcast hört, deswegen, und ich weiß, dass er das bestimmt hört, Grüße an dieser Stelle, völlig verdient Defense Rookie of the Year geworden. Also völlig verdient. Den Preis habe ich auch mal gewonnen für die Invaders 2016. Das ist ein tolles Gefühl, so einen Pokal zu bekommen. Das ist ein tolles Gefühl.
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich hier sogar in meinem Büro noch die Pokale stehen. Unten, ganz unten, so eingepackt in so einer Tüte. Also so, dass man sie nicht sieht, sodass ich halt weiß, dass die da drin sind. Und ich bin bei den Invaders 2013 mal Most Improved Player geworden. Und den habe ich auch tatsächlich behalten. So, ich habe ja, dann...
Also, sowas darf man auch behalten. Also,
das ist ja mal freuen.
Also, das ist halt auch nichts. Ja, also, Tom, es hat auch nichts mit Arroganz zu tun, sich das Ding mal anzugucken und sein Ego zu streichen und zu sagen, ja, den habe ich mir auch verdient. So, ne, und das darf man auch mal machen. Und ich bin gerade am Überlegen, ich gucke so hoch, da steht auch meiner, also mein Defense Rookie of the Year Pokal. Und daneben steht aber auch ein Bierpong-Pokal. Und wir diskutieren jetzt nicht aus, welcher hier
für den höheren Stellenwert mehr Leistung gebracht hat.
Ey, das war bei den Grizzlies und dieses Bierpong-Turnier, als ich das gewonnen habe, ne? Weil du wirst ja auch von Runde zu Runde immer betrunkener, ne? Und ich meine, mein Mitspieler, Robert hat viel mehr Bälle getroffen als ich, aber ich habe den Matchwinner geworfen, ja.
Hast du das Turnier gewonnen, willst du mir sagen?
Ich hab das Turnier gewonnen. Er hat viel mehr Punkte gemacht. Aber wenn es drauf ankommt, ne, dann war ich da. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Bester Pokal, den ich jemals gewonnen habe. Aber wollen wir jetzt vielleicht mal über irgendwas reden, womit auch unsere anderen Zuhörer, die nicht aus unserer unmittelbaren Bubble kommen, was anfangen können? Würde ich sagen, kommen wir zu unseren eigentlichen Schwerpunkten.
Oder, Tom? Ich würde sagen, die Menschen, die uns hören, die wollen uns auch kennenlernen. Ne, und jetzt kann ich hier auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Na gut, dann bin ich wieder durch. Ich hab gedacht, du sagst gleich, Tobi, Alter, die Uhr, aber ich kann den ganzen scheiß Abend aus dem Nähkästchen plaudern, Tor. Mal erzähl, was willst du sagen?
Wir müssen ja, also Punkt 1, meine Mutter hat mich darauf angesprochen, dass sie im Dorf, aus dem sie kommt, also in dem sie wohnt, nicht aus dem sie kommt, weil das wäre falsch, von einer, ich glaube, beim Arzt wurde sie von einer Bekannten, ich würde sagen groben Bekannten, wahrscheinlich kennen die sich total gut und ich bin einfach nur ignorant,
möglich,
angesprochen wurde, ob wir diesen Podcast machen und ob ich das sei. Und da war ich ein bisschen stolz. Ja, muss man ganz klar sagen, wenn die Eltern angesprochen zu werden, dann kann man den Platz 23 in Deutschland in den Apple Podcast Charts ja auch mal kennen. So.
Ja, das ist so crazy, ne? Du bist ja der Mann der Zahlen hier bei uns beiden. Und um mal hier Klartext zu reden, Platz 23 in welcher Kategorie? Wovon reden wir hier?
Tatsächlich Football, also Football, thematisch, ja. Football. Einfach Football. Okay, nicht Sport, nur Football. Aber immerhin.
Ey, ich wollte es jetzt nicht schmälern, ne? Also, es hat mich interessiert, ob es Sport oder Football oder.
Ja. Aber Platz 4 in der Schweiz. Also, Leute. Supportet dieses Ding, damit ihr weiterhin von uns irgendwelche Geschichten erzählen könnt. Also damit ihr euch 20 Minuten jetzt, bevor wir überhaupt mit Football anfangen, einfach ein bisschen was über uns erzählen. Das ist doch auch mal nett. Die Leute wollen ja auch was über uns erfahren. Wer sind wir? Ja, so. Ein bisschen menscheln. Es menschelt bei Football Quark.
Wir unterstellen euch jetzt einfach mal, dass ihr das wollt.
Klar. Und was anderes bleibt euch nicht übrig, weil ihr hört diesen Podcast. Und diese Folge geht bestimmt 2 Stunden.
Es ist viel passiert, davon kann ausgegangen werden, denke ich.
Ich würde sagen, es geht jetzt hier mal los mit Ankündigungen. Die Folge mit Immo ist online und die Folge mit Niklas Römer, und das haben wir jetzt noch nicht verkündet, es ist Niklas Römer, der als Fitness-Experte in Sachen Football der nächste Partner der Sonderfolge ist, und die kommt nämlich am Samstag früh raus. Und da freuen wir uns drauf. Niklas Römer ist einer der besten und erfolgreichsten Wide Receiver, die, glaube ich, jemals so im deutschsprachigen Raum Football gespielt haben. Ich glaube, das kann man so sagen. Und er ist auch noch Personal Trainer und hat sein eigenes Off-Season-Programm rausgebracht. Und da quatschen wir. Und die Folge mit Immo war super. Ich habe sie gehört.
Sehr schön, danke.
Ich habe sie gehört. Tobi, ich hab mir die Folge angehört und war positiv angetan. Ich fand sie sehr interessant. Ja, nur sehr interessant. Und ich denke mir immer so, ja, gut, ich bin jetzt hier ein paar Jahre raus.
Ja, das habe ich habe mir da auch gedacht, leider echt, ich bin wirklich ein bisschen zu spät dran, leider. Aber man muss echt sagen, Emo hat hier gute Einblicke gegeben in diese ganze Thematik, von der ich wirklich keine Ahnung hatte vorher, ne? Also bevor ich mich da ein bisschen eingearbeitet habe für den Podcast, und dann hatte ich immer noch nicht wirklich Plan, also ich habe beim Podcast viel gelernt, bei der Aufnahme. Es ist nicht so, dass ich ihn gefragt habe und der hat mir dann Dinge bestätigt, die ich schon wusste. Nein, nein, ich habe richtig Spaß gehabt bei der Aufnahme und habe da auch selber richtig viel gelernt, wie das überhaupt so abläuft. Und ich hätte so unglaublich viel Bock auf so eine College-Tour, ne? Wie cool wäre das denn? Wie cool wäre das denn einfach? Du bist gerade so aus der Schule raus und tourst so durch die USA und besuchst diese ganzen Programs. Und das habe ich auch in der Folge gesagt: Scheißegal, ob die dich nehmen, Alter, ob die dir was offern. Fuck it. Hauptsache, du hast diese Erfahrung. Wie cool ist das denn?
Und das ist das, was man, glaube ich, erst im Nachhinein versteht.
Ja.
Ich hatte als Schüler das Glück, an so einem Austauschprogramm teilzunehmen, wo man halt irgendwie mal 3 Wochen, ich glaube, wir waren in Finnland und dann waren wir irgendwie als Klasse sogar nochmal auf Sizilien. Und also alle sind dann irgendwie so in Harz gefahren oder maximal nach Berlin auf Klassenfahrt und wir waren halt irgendwie beim Ätna. Und,
bei der Mafia.
Na, selbstverständlich. und es geht dann gar nicht darum, dass man halt da großartig unfassbar viel Geld ausgibt oder sonst was, sondern es geht dann darum, dass man halt Erfahrungen sammelt und davon zehrt man und das ist cool. Und so stelle ich mir das bei so einer College-Tour auch vor, diese Eindrücke, die man da gewinnt, die nimmt einen halt keiner mehr und darauf kommt es ja prinzipiell an.
So das gleiche wie mit Moritz Böhringer, was wir mal hatten, viele, oh, der hat es ja doch nicht geschafft. Doch, scheiße, er hat verdammt viel geschafft. Man kann ja verdammt stolz sein, wenn ich davon rede, ey, ich gucke meinen Defense Rookie of the Year Pokal an und denke mir, oh toll. Ja, was hat, also das ist dann doch viel, 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 viel weniger wert so im Vergleich, so im Unmittelbaren. Also danach soll man das nicht bemessen. Das ist eine krasse Erfahrung, die sammelt man und besser geht immer, aber scheiß drauf, die Erfahrung war nice.
Du musst das, was zählt. Also ich glaube, sie sind euch wahrscheinlich gleich viel wert. Aber natürlich im sportlichen Vergleich ist es natürlich ein riesiger Unterschied.
Einfach bitte?
Und nochmal dazu, Böhringer konnte über Jahre in Amerika davon leben, Football zu trainieren. Also das muss man erstmal schaffen. Also überragend.
Das ist auch immer, ich habe immer bei Castingshows so das Gefühl, weißt du, so, dann denkt man sich, ah, na toll, den Sieger von Voice of Germany, den kennst du eh nicht mehr nach 2 Wochen. Genau, aber die Person hat die scheiß Show gewonnen und war im Fernsehen und hatte coole Auftritte und hat coole Leute kennengelernt. Das war ein Gewinn für den. Ja, ob der danach noch irgendwie Musiker wird, also damit super viel Erfolg hat, ist doch erstmal nebensächlich, oder? Also, und das Gleiche ist es hier auch. Okay.
Kommen wir zum europäischen Football. Es waren die zweiten Nationalmannschaftstryouts. Die waren jetzt in Hall und ich habe ein bisschen recherchiert und in circa 10 Tagen. Sollen dann auch die ersten Cuts veröffentlicht werden. Also wer hat es dann wirklich geschafft? Und die werden jetzt alle nach und nach informiert. Und das heißt, wir können wahrscheinlich nächste Woche schon über die Nationalmannschaft sprechen. Das schon mal auch als weitere Ankündigung. Und jetzt kommt eine ELF-News, die wir beide auf jeden Fall aus nächster Nähe beantworten können, weil Alex Burdett.
Ich musste gerade überlegen. Ja.
Alex Burdett ist der neue OC der Istanbul Rams. Zur Erklärung: Alex Burdett war 2016 Offense Coordinator der Hildesheim Invaders.
War das nicht 17? Ganz kurz, war das nicht 17?
17? War es 17? 17.
Im zweiten, erst war im zweiten Jahr von mir, deswegen 17. 17
ja, okay, 17. Dann 17. Sorry. Er war früher bei Clemson als Spieler Walk-On und dann auch Walk-On-Coach. War an der High School bei Georgetown, war OC bei den Invaders, OC in Frankreich bei Flash La Gouverneur, dann war er Head Coach bei den Lowlanders in Polen, dann OC bei den Panthers in Warschau, also auch in Polen, und dann jetzt bis zum Schluss in Mailand bei den Siemens Milano war er auch OC. Ich kann über Alex Burdett sagen, ist ein netter Typ. 2017 war er noch nicht so weit, würde ich sagen, also jetzt ohne schlecht über ihn sprechen zu wollen, ein Herrenteam zu führen in Europa, war da vielleicht noch ein Schritt zu viel. Aber der hat sich anscheinend gemacht, weil danach, bei Flash war es, also in Frankreich war es auch noch nicht so gut, aber danach in Polen und in Italien war der echt erfolgreich. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie er sich bei den Istanbul Rams schlägt. Weil er hat jetzt auch viel europäische Erfahrung gesammelt, hat sich, wie gesagt, entwickelt und als Typ glaube ich, dass so jemand Erfolg haben kann.
Ja, auf jeden Fall. Also in Hildesheim, da würde ich dir sofort recht geben, da war er noch nicht so weit. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie alt er da jetzt war und ich habe jetzt auch wirklich gar keine Lust, das auszurechnen, aber das war so unmittelbar nach dem College eigentlich, ne?
Ja,
Und
genau.
das war
Also ich
sein
glaube,
erster
er war
Trip
nicht
hierher.
mal 30. Also
Und
ich glaube, er war nicht mal 30 oder so.
er und also war es nicht unmittelbar nach dem College, aber wie auch immer, ist ja auch völlig Wurst. So, aber es war sein erster Aufenthalt in Europa, meine ich. Und
Ja.
ich glaube, um das jetzt diplomatisch auszudrücken, er wollte zu viel. Also wir hatten ja damals der Kavanaugh als Quarterback, den ich prinzipiell sehr gut finde, wenn man ihn richtig
Das ist
einsetzt. Also
er definitiv. Er
Zach
kann
kann
in
sehr,
Deutschland eine erfolgreiche Offense führen.
genau, Zach kann gut mit einem Ball laufen. Das hat er gezeigt. Also das ist einer, den kannst du auch in deine schwache O-Line stellen, weil der scrambelt sich da irgendwie raus. Und er war sehr gut auf den kurzen bis mittelweite beiden Pässen. So, ne? Also,
Ja.
aber alles, was halt in die Tiefe ging, da war er einfach nicht so genau. Und das ist auch gar nicht, ne? Jeder hat irgendwo mal eine Schwäche. Und da war er nicht so genau. Und ich hatte mal das Gefühl, Burdett, Alex, der wollte immer, weiß ich nicht, mit der Brechstange den Touchdown erzielen. Und wir haben viel zu oft das Ding tief geschmissen. Ne? Und da habe ich mal so, das war nicht das Spielprinzip. Das Spielprinzip war Play Action, ein paar Rollouts, kurze Pässe auf den Tight End, Slants auf die Receiver. Also sowas halt, das Running Game etablieren, das war für mich die Offense mit Zach Kavanaugh. Die hat ja auch 2016 funktioniert und unter Alex hat sie dann eben nicht mehr funktioniert, weil er halt dieses Big Play permanent forciert hat. So, ne? Und das ist so meine Erinnerung an Alex, aber man muss auch sagen, ich bin auch Defense-Spieler und ich habe nicht so viel mit dem OC zu tun. Das ist ja das, was man beim Football oft vergisst. So. Als Defense-Spieler hast du kaum Bezug zur Offense. Also du spielst gegen die, aber du siehst das Playbook nicht, du studierst das Playbook nicht. Ja, also du bereitet sich das gleiche Tape vor, logischerweise, weil die Offense sich hoffentlich die Defense anguckt und wir uns die Offense der Gegner. Ne, also von daher, ja.
Ey, ich kann dazu nur sagen, wir hatten damals eine erfahrene O-Line, die im Zone-Blocking gut war. Die aber nicht die athletischste O-Line war und Alex Burdett hat den Clap-Count eingeführt. Das heißt, es gibt keinen Hard-Count, der irgendwie gezählt wird, sondern es wird zweimal geklappt, also geklatscht und dann kann der Center selber entscheiden, wann er den Ball snappt. Das heißt, niemand außer der Center weiß im Endeffekt, wann es losgeht. Und das Problem war, seine Mitspieler wussten es links und rechts auch nicht. Und du nimmst
Shit.
damit der O-Line natürlich den einzigen Vorteil, den sie haben, weil ein O-Liner muss prinzipiell so schnell rückwärts laufen, wie ein D-Liner vorwärts laufen kann. Sein Vorteil, den er hat, ist, er weiß, wann es losgeht. Und wenn du diesen Vorteil dem O-Liner nimmst, dann sollte ein D-Liner in 8 von 10 Fällen gewinnen. Und das hat bei uns für einige Probleme gesorgt. Das wurde, glaube ich, nach 3 Spielen haben wir das nicht mehr gemacht.
Ja.
Und zum Glück nicht mehr gemacht. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ey, ich würde sagen, genug. Aber ey, coole Verpflichtung. Ich freue mich, wenn solche Leute in der ELF jetzt Platz finden und sich weiterentwickeln können und sofort wieder eine Chance bekommen. Also es soll nicht zu negativ sein, nur weil 2017 kein gutes Jahr mit ihm war. Und menschlich war er immer einwandfrei. Das kann man direkt wirklich so unterschreiben.
Ich meine, zeigt auch wieder, dass selbst die ELF ein Dorf ist. Ne? Also, wir reden jetzt hier
Ja,
trotzdem, wir reden jetzt hier von einer
definitiv.
europaweiten Liga und dann guckst du so, ah, Istanbul Rams verpflichten neuen OC, klickst drauf, ach ja, ja
Ach ja,
moin.
der war ja in
Na? Den
Hildesheim, ja.
kennen wir doch. Den
Ja.
kennen wir doch. Also, es ist funny. Das ist wirklich schön. Ja.
Definitiv. Ich würde sagen, wir müssen natürlich auch wie immer auf die Zeit achten, ne? Deswegen
Ja.
NFL News. Es ist
Und da
gerade
ist viel
Trading
passiert,
Deadline.
Alter. Ja, und
Es
viel
ist,
passiert, Alter.
und ich
Uff.
würde sagen, wir gucken einmal jetzt auf die aktuellen NFL News und dann gucken wir nach der Folge nochmal am besten irgendwie bei Twitter oder so, damit wir vielleicht mal aktuell sind. So, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Von Miller wird zu den Rams getradet, wurde zu den Rams getradet für einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick. Damit haben die Rams im nächsten Draft einen Compensatory-Pick in den ersten 3 Runden. Der einzige Pick in den ersten 3 Runden. Also niemand scheißt so sozusagen auf seine Draft-Ressourcen wie die Rams. Die sagen halt, ey, wir wollen fertige Spieler haben, weil wir sind im Renown-Modus. Die Rams jetzt im Pass-Rush mit Aaron Donald, mit Floyd und jetzt auch noch mit Von Miller. Also Von Miller ist stark in die Saison gestartet, 4,5 Sacks in den ersten 4 Spielen, danach keinen weiteren Sack produziert, aber jetzt ist er halt auch nur noch die zweite oder dritte Option, würde ich jetzt mal sagen, im Pass Rush. Und das finde ich ziemlich mächtig, ehrlich gesagt. Was sagst du dazu?
Kann man einen kausalen Zusammenhang darin sehen, dass die Rams irgendwie all ihre Picks abgeben, seitdem sie Goff zu früh gepickt haben? So als wenn Goff war so scheiße als Pick, dass wir jetzt einfach sagen, wir picken einfach gar nicht mehr in der ersten Runde. Scheiß drauf. Also, nein, Spaß beiseite. Aber es zeigt ja eine Sache, die wir über die Rams schon die ganze Zeit sagen. Die sind im Win-Now-Modus. Die wollen jetzt diesen scheiß Super Bowl haben. So, die wollen das Ding hier gewinnen. So, die machen alles dafür. Weil, ob das der Stafford-Trade war oder jetzt der Von Miller-Trade. Und du hast völlig recht, Von Miller wird hier keine Double-Teams kriegen, weil die kriegt Aaron Donald. So, das heißt, Von Miller hat viel mehr Platz, um frei zu walten, ja, um sich da durchzuwühlen. Hat vielleicht nicht den stärksten O-Liner im Gesicht, hat nur einen im Gesicht, kommt da, also ich finde es eigentlich ganz nice. Erst habe ich so gedacht, weiß nicht, weil auch wirklich gut gestartet in die Season und dann, aber nein, inzwischen gefällt es mir.
Was sagst du zum Preis? Zweit- und Drittrunden-Pack?
Ich finde es viel. Ich finde es viel, tatsächlich. Wenn man so sieht, was sind ja auch noch andere Trades gewesen, was da so über die Bühne ging, ne? Also da finde ich es schon tatsächlich relativ viel. Also ich nehme das jetzt mal kurz vorweg, Melvin Ingram wurde ja auch getradet, ja, von den Steelers, wo er auch erst seit dieser Saison ist, ja, zu den Chiefs, ja, für einen Sechstrunden-Pick, für einen Sechstrunden-Pick. Ja, so, ich will jetzt nicht sagen, dass Melvin Ingram Von Miller ist, na, auf gar keinen Fall, aber es sind beides in die Jahre gekommene Pass-Rusher, ja, da ist keiner mehr jung von. Um Längen, du, keine Frage, aber ein Zweit- und Drittrunden-Pick ist auch nochmal um Welten besser als ein Sechstrunden-Pick. So, ne, das finde ich schon crazy. Aber ich kann verstehen, dass die Rams es bezahlen und ich sag mal, bei manchen Teams hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist zu hoch, aber bei den Rams sage ich es genau richtig, weil die wollen jetzt und das war ein Move, der ihnen dabei hilft. Also deswegen finde ich es nicht zu viel. Ich finde, in dem Kontext ist es nicht zu viel.
Nee, also ich sage, Zweitrunden-Pick hätte es auch getan.
Ja.
Vom Gefühl. Ja, also natürlich ist der Zweitrunden-Pick der Rams nicht so hoch, normalerweise. Also es ist dann eher so ein später Zweitrunden-Pick. Ah, dann vielleicht meinetwegen ein Zweitrunden-Pick und noch ein Fünftrunden-Pick oder so. Aber so zwei und drei,
ist heftig. Also
das muss man schon echt sagen. Natürlich, Von Miller gibt dir eine gewisse Baseline. Also der kann dir natürlich, da weißt du, was du kriegst. Ein Zweit- und Drittrunden-Pick, die können auch beide einfach mal daneben gehen. Von daher, bei den Rams wissen sie jetzt, dass sie Von Miller haben und dass er da abliefern wird. Als zweite oder dritte Option, nicht mit dem besten O-Liner. Ihr Blocking-Schema ja nicht nach Von Miller richten. Genau. Von daher, ich glaube, der wird abliefern. Und ich würde sagen, Melvin Ingram haben wir erwähnt. Was sagst du, Derrick Henry ist verletzt, ist jetzt irgendwie 6 bis 8 Wochen raus.
Ja, ich habe auch schon gelesen, Season Ending. Also ich habe von 6 bis 10 bis zu Season Ending alles drin. Und dass die Titans jetzt reagiert haben und Adrian Peterson gesigned haben. Erstmal in den Practice Squad und der wird wahrscheinlich auch aktiv sein dann. Ne, aber ändert nichts daran, dass die Titans jetzt am Arsch sind.
So. Das wäre nämlich meine Frage. Also, um das hier mal einzuordnen, Adrian Peterson jetzt ja erstmal im Practice Squad, aber dann wahrscheinlich auch bald active. Darrington Evans, der eigentliche Backup, ist auch verletzt. Und jetzt würde Jeremy McNichols spielen. Der hat bisher 7 Attempts für 38 Yards, also 5,4 Yards per Rush, aber halt nur 7 Attempts. Letztes Jahr hatte er 47 Attempts für 204 Yards, also 4,3 Yards pro Run. Und davor, in den 2 Jahren, hatte er 2 Attempts. Für 4 Yards insgesamt. Der längste war 7 Yards, also der erste. Und der zweite war für -3. Das war die Karriere. Und da muss ich dann sagen, ist Adrian Peterson wahrscheinlich die beste Option, die sie haben. Wenn das sozusagen die Alternativen sind, die du hast. Und was sagst du jetzt dazu? Wie viel Druck lastet jetzt auf Ryan Tannehill?
Erstmal sage ich prinzipiell, all deine netten Zahlen sind mir völlig egal nach diesem Wochenende. Cooper Rush hatte irgendwie zwei Snaps oder so oder zwei Attempts für ein Yard oder irgend sowas Lächerliches, ja. Und also Backups haben jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss. Aber ja, das ist also Ryan Tannehill. Vor allem Ryan Tannehill kann sich auch nicht rausreden. Ne? Also er spielt ja oft gut, aber man merkt halt, man muss ja auch irgendwie nur so 20 Mal werfen, gefühlt, ja. Und dafür läuft Derrick Henry 30 Mal. Und da muss man an dieser Stelle sagen, ja, Titans auch irgendwo selbst schuld, ne? Ihr holt euch einen Super Receiver, Julio Jones, zusätzlich zu dem, den ihr schon habt, AJ Brown, ja. Habt dementsprechend auch eine gute Passing Offense mit Ryan Tannehill, dem man auch vertrauen kann auf Quarterback. Und trotzdem habe mir das irgendwo für später, muss ich jetzt nicht raussuchen, also jetzt so Pi mal Daumen, hat Derrick Henry 28 Attempts, 29 Attempts, 30 Attempts, 25. Ja, es ist Running Back. So, ich meine, der Typ hält viel aus, keine Frage, aber es ist die Running Back-Position und er spielt da nicht gegen GFL-Spieler. Er spielt da gegen NFL-Linebacker, die hart hitten. So, natürlich ist die Chance auf dieser Position immens hoch, dass du dich irgendwann mal verletzt. Und muss ich den so verschleißen in den ersten Wochen? Ist doch absehbar irgendwo gewesen, oder? Und jetzt ist der Druck auf Ryan Tannehill hoch. Ich glaube, dass er ihn schultern kann. Aber er hat halt nicht mehr diese Rückversicherung. Ne? Also ich meine, Derrick Henry war diese Offense. Und Adrian Peterson, ich bin ein Riesenfan, wirklich. Also mein erstes Football-Video auf YouTube war ein Adrian Peterson Highlight-Tape, damals auch bei den Vikings, mit The Beast von Tech 9 als Soundtrack dahinter. Wenn ich dieses Video heute gucke, bin ich immer noch hyped. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist Adrian Peterson verdammt alt. Und definitiv nicht mehr in seiner Prime.
Ja, also die Prime ist auch schon 6 Jahre her.
Mindestens, wahrscheinlich.
Also mindestens. Und das war das letzte Jahr der Prime, wahrscheinlich vor 6 Jahren.
Ja.
Das ist, wir müssen jetzt, Derrick Henry hat ja nicht nur dieses Jahr irgendwie diesen Workload, sondern die letzten Jahre schon. Und irgendwann macht sich das dann doch bemerkbar. Und dafür ist er echt unbeschadet davon gekommen. Und vielleicht führt es ja auch so ein bisschen zu einem Umdenken. Ja. Dass man ihm nicht jedes Mal 30 Mal den Ball in der Hand drückt.
Ja, oder vielleicht mal einen zweiten Running Back ins Team holt. Wenn man schon sagt, wir laufen 30 Attempts, dass man vielleicht sagt, okay, Henry kriegt davon 20 und 10 vielleicht irgendwer anders. Weil wir sehen ja gerade, dass Running Backs auch funktionieren, wenn man sie in der 5., 6. Runde draftet. Da sind ja gerade so viele Rookie-Running Backs, die super funktionieren. Ob das Khalil Herbert ist, Elijah Mitchell, wer auch immer. Ja? Carter ja, von den Jets, alle funktionieren so irgendwo. Also man findet ja definitiv gute Running Backs im Draft für relativ wenig Draftkapital. So, dann hol dir doch einen zweiten, dem du da auch nochmal ein paar Raps gibst oder über Free Agency, aber verschleiß doch deinen einen nicht so. Weißt du, woran ich bei den Titans so denke? Kennst du dieses Meme von Ralph Wiggum von den Simpsons, der so hinten auf dem Schulbus sitzt und die Tür aufgeht und Chuckle, I'm in danger. So, das sind die Titans aktuell, Alter, wirklich. Ja. Also die Defense muss upsteppen und Ryan Tannehill muss mehr Verantwortung im Passing Game übernehmen. Aber das ist erstmal eine richtig krasse Ohrfeige für die Titans. Also.
Ich würde sagen, für alle Fantasy-Spieler, holt euch AJ Brown. So.
Ja, safe.
Kommen wir zu den Packers. Die Packers haben Jalen Smith entlassen. Die haben ihn vor kurzem erst geholt und jetzt einfach wieder rausgeschmissen.
Er hat 27 Snaps gespielt in 2 Games.
Ja, da musst du schon echt viel falsch gemacht haben, aber irgendwas Persönliches gewesen sein, oder? Oder ist er nicht ganz fit?
Kann das vielleicht sein? Ich glaube, ich habe sowas gelesen, wie im letzten Spiel war schon wieder viel mit Verletzungen und hier und da und ich glaube, die Packers haben sich einfach gesagt, nee, das ist zu risky. Der hat schon diese krasse Verletzungsgeschichte, wir haben ihn jetzt hier seit 2 Spielen und da ist schon wieder irgendwas, nee, was mir super leid tut, was mir wirklich super leid tut für Jalen Smith. Ich meine, der war damals schon am College als Top 5 Pick gehandelt, ja, als der beste Linebacker im Draft, out of Notre Dame und dann kam diese richtig bittere Verletzung zum Seasonende bei den Irish und dann ist er so gefallen. Die Cowboys haben es halt riskiert, ich glaube in der 2. Runde.
Ja.
Er ist nie davon ganz weggekommen, von diesen Verletzungen. Jetzt wieder, ist halt schade, wie sowas eine Karriere killen kann. Irgendwo auch. Ne?
Definitiv, aber ist halt jetzt erstmal hier in den News.
Ja, auf jeden Fall.
Vor kurzem gab es einen Trade zwischen den Jets und den Kansas City Chiefs. Die Chiefs sind tatsächlich echt aktiv. Haben ihren Guard, Lauren Duvernay Tardif, den Arzt, der ein Jahr ausgesetzt hat, wegen Corona geholfen hat, gegen Tight End Dan Brown getauscht. Was sagst du dazu?
Habe ich verstanden.
So gibt's, tatsächlich habe ich mich exakt das auch gefragt. Ich dachte mir so, ja okay, Tight End ist jetzt kein Need bei den Chiefs. O-Line schon und den Tardif finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und Ja, also bei den Jets ist O-Line auch ein Need, deswegen da verstehe ich es schon eher.
Ja, da, ja, ja, ich habe
so aus Chiefs der gesprochen. Perspektive verstanden. Aber die, genau, weil die Chiefs sind im Win-Modus und die Jets sind halt nicht im Win-Modus. Ja, ja, also ich habe den Trade habe ich noch nicht so ganz gerafft. Zumindest. Aber, naja.
Wir unterstellen also, den Chiefs, dass sie im Win-Modus sind oder das sind zumindest unsere Erwartungshaltung gewesen. Ob sie das ja. noch sind, weiß ich ja, nicht mehr.
Sie sind kein Playoff-Team. Kannst du mir erzählen, nee. Was du willst. Aber machen wir weiter. Texans. Defensive End. Charles Omenihu wird gegen einen 6-Runden-Pick von den 49ers zu den Texans getradet. Finde ich gut. Einfach, weil die 49ers jetzt nochmal einen 6-Runden-Pick kriegen. Ja, gegen, für einen Defensive End, den sie erstmal der hinten in der Rotation war oder eher hinten sozusagen. Und die Texans probieren aus. Warum nicht?
Ja, ja.
Also, wenn sie da Potenzial sehen.
Die können jetzt rum. Wie alt ist es? Ist es nur ein junger Spieler? Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne den Namen.
Ich glaube, der ist nicht mehr ganz jung, aber der ist ja schon ein paar Jahre allerdings, aber hat noch nicht so viele Snaps gesehen. Aber Potenzial.
Ja, aber für die Texans ist es eigentlich wichtig, holt euch einfach junge Leute. Also, versucht so viel Picks wie möglich abzustauben. Ne, ballert eure alten Veteranen raus, solange ihr noch was dafür kriegt und holt euch junge Spieler, von denen ihr glaubt, sie könnten was werden. Irgendwie. Also ich glaube, das ist gerade für die Texans irgendwie important.
Meinst du, Brandon Cooks geht heute noch irgendwo hin?
Das war meine Vermutung, bis ich dann irgendwo gelesen habe, Tunsil und Cooks sollen relativ safe sein. Ah, okay. Sollen wir bleiben. Aber was weiß ich, ne? Das ist eine Quelle gewesen. Das war verhältnismäßig seriös. Ich weiß nicht, ob es Chef da war, aber schon seriöser auf jeden Fall. Aber kann ja trotzdem passieren. Ne? Also kommt drauf an, was man denen auf den Tisch legt für Cooks. Ne? Wenn du jetzt so ein Team hast, Win-Now-Mode, ja, so die am besten noch, gut, die Rams brauchen absolut keine Receiver, aber auch so aggressiv, so, ja, ihr habt da zwei Day-Two-Picks. Naja, also, wenn ich die Texans wäre, würde ich dann sagen, ja, nehme ich. Also nehme ich.
Definitiv. Also. Ich habe gerade mal geguckt, Adam Schefter hat gerade getweetet, dass DeSean Jackson gecuttet wurde, also released wurde. Ja. Also der ist jetzt nicht mehr bei den Rams.
Der hat auch einen Trade angefragt. Der hat einen Trade angefragt sogar, das habe ich irgendwann mal gelesen, aber da war noch bei den Rams.
Ja, jetzt seit 31 Minuten ist das nicht mehr. Ja, wir gucken am Ende der Folge einfach nochmal, was da so bei der Trade-Deadline rausgekommen ist bei den Texans. Ich glaube, da kann echt alles passieren. Also da ist wirklich, mein Gott.
Können also experimentieren.
Richtig. Was interessant ist, glaube ich, ist, dass die Dolphins nicht für DeSean Watson traden wollen.
Ja, aber das verstehe ich auch schon wieder nicht. Wollen die Texans den jetzt behalten? Ne? Weil jetzt steht auch schon wieder überall, ja, und die Texans wollen den wirklich doch nicht hergeben. So, hä?
Ja, so, das wird jetzt auch nicht raffen. Ja,
aber das ist schon wieder der Stand der Dinge aktuell, dass die Texans erstmal sagen, ja, wir behalten den erstmal im Roster.
So. Aber das Ding ist, er will ja trotzdem nicht für die spielen.
Ja, das macht also, auch alles gar keinen Sinn. So. Also ich meine, was soll denn das? Weil das ist die Chance für die Texans zu sagen, okay, wenn wir den weggeben, kriegen wir so viel geilen Shit, dass wir wirklich in Rebuild gehen können.
Ja, richtig. Deswegen. Ey, keine Ahnung, wie das weitergeht, aber es ist immer wieder spannend. Wir kommen jetzt erstmal zur Werbung. 10% mit Quark 10 bei American-Footballshop.de bekommt ihr weiterhin auf alles außer Weddell-Helme und Feldtore. Deswegen geht auf American-Footballshop.de, gebt Quark 10 in den Warenkorb ein und spart 10%. Viel Spaß! Werbung Ende. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL-Review, oder?
Hier kommt die NFL.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja noch so ein paar krasse Verletzungen und Rücktrittsgeschichten, die wir aber super schön in die Spiele mit einflechten können. Von daher legen wir los. Fangen wir an.
Was sagst du zu dieser Woche?
Alter, ja gut, stimmt. Das ist normalerweise legen wir immer gleich los, aber diese Woche, ich muss jetzt dieses Zeitfenster, was du mir gerade gegeben hast, nutzen, um zu sagen, sorry, Alter, so viele falsche Picks hatte ich noch nie. Aber es waren auch so viele random Spiele, dass ich rückblickend sagen würde, würde ich immer noch so tippen. Ja. So, ne? Keine Frage. Und an dieser Stelle, wir kommen noch zu dem Spiel, aber ich entschuldige mich offiziell bei den Jets. Ihr habt UI-Charakter.
Ich habe mir hier die Line aufgeschrieben: Die NFL ist der beste Freund von Tipico. Ich glaube, das wird die. Sie ist mir eingefallen und dachte mir so: Das möchte ich als Folgentitel haben. Was sagst du dazu?
Ja, kriegen wir Probleme mit Tipico?
Ich weiß es nicht.
Kannst du für Wettbüros oder so irgendwie.
Ich will eigentlich nicht für Wettbüros werben, aber in dem Fall weiß wenigstens jeder, was gemeint ist. Deswegen.
Nein, in dem Fall wirbst du ja nicht für Wettbüros, sondern du sagst: Lass die Finger von dem Wettbüro, weil ihr die NFL nicht wetten könnt. Das ist einfach. Verbrennt
euch die Finger. Man kann die nicht predikten. Also, was wir natürlich predikten können, ist Packers gegen Cardinals. Den Pick haben wir nämlich gehabt.
Hast du bei dir weiß ich nicht mehr genau. Hast du dich noch umgeschwungen? Bist du nicht noch so umgeschwungen? Hast du nicht so?
Warte, wir haben es auf jeden Fall. Einer von uns hat es gehabt.
Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich konnte es nicht erklären und ich habe nur gesagt, ich habe dieses Bauchgefühl und ich will nicht gegen dieses Bauchgefühl gehen. So, also es gab
Ja, ich habe nämlich Quatsch erzählt gerade. Ich muss jetzt hier nochmal gucken, aber ich meine, habe nämlich gesagt, nee, bei den ganzen Verletzungen werden die Cardinals das gewinnen, auch wenn mein Gefühl mir sagt, ich gucke hier einfach nochmal rein, Sieg Cardinals, genau. Mein Gefühl sagt mir, die Packers gewinnen, aber bei den ganzen Verletzungen kann ich nicht gegen die Cardinals setzen. Naja, hätte ich es mal gemacht.
Mein Argument war pures Bauchgefühl. Ich habe gesagt, alles in mir schreit auf die Cardinals zu tippen und der einzige Grund, warum ich es nicht mache, ist, weil ich jetzt die Packers zuerst markiert habe. Das ist jetzt keine Expertenanalyse. Das ist einfach Glück in dem Fall. Ne? Aber 24-21 gewonnen, nur um das an dieser Stelle kurz zu sagen. Ja, aber hau raus.
Das Wichtigste ist eigentlich, die Cardinals haben bei 20 Versuchen nur 74 Yards gemacht. Das heißt, Shots fired geht diese Woche mal an mich. So.
Ach, stimmt, ja, Glückwunsch. Ja.
Und das hat sich ausnahmsweise mal keiner verletzt, einfach so. Und das ganze Duell wurde einfach in Nonsens getrieben. Von daher war das in Ordnung. Und im Gegensatz zu den Cardinals konnten die Green Bay Packers auf einmal für 151 Yards laufen und in der Woche zuvor hatten sie keine 30. Ja. Also das war schon absurd. Also dieses Upsteppen und auch wie Aaron Rodgers auch nicht so überragend gespielt hat, aber trotzdem zwei Touchdowns, keine Fehler, also keine Interceptions gemacht hat, ist schon beeindruckend, wie die Packers es schaffen, Spiele zu gewinnen. Wer hat für dich das bessere Spiel gemacht? Aaron Jones oder AJ Dillon? Also zum Vergleich, Aaron Jones hat knapp unter 4 Yards pro Run gelaufen, hat aber auch 51 Yards gefangen. AJ Dillon hat knapp 5 Yards pro Run gehabt, aber halt nichts gefangen. Also hat er 78 Yards gelaufen.
Ja. Also erstmal nochmal, also ich finde dieses Running Game war krass und eine Statistik, die mich auch beeindruckt hat, ist, dass 78 Yards nach Kontakt kamen. Also die hatten Bock. Und es ist noch Aaron Jones, also man sieht schon, dass es noch der Number One Back ist, aber das ist schon wieder so eine typische Running Back Story, da lauert schon der Junge im Hintergrund und sagt so, sobald der Erste nach dem Geld fragt, ja, nach dem Big Deal, dann komm halt
dann ich. Bin ich da.
So, dann bin halt ich da. Und dann ist AJ Dillon time und Aaron Jones, ja, wird zum Söldner.
Ja, das Ding ist halt, Aaron Jones hat seinen Vertrag damals so konstruiert, dass nur die ersten 2 Jahre garantiert sind. Nur mal so, ich weiß nicht, ob das die schlauste Variante war. Zum Vergleich, Cardinals. Kyler Murray hat bisher eine super Saison gespielt, aber jetzt, wenn es drauf ankam, kein Touchdown, 2 Interceptions. Aua.
Wobei man auch sagen muss, ey, dieser Last Drive, ja, was war mit AJ Green denn los in dem letzten Play?
Der hat retired. Wie NFL Means gesagt hat, ja, ich retire jetzt einfach mal im Spiel.
Ich bin jetzt einfach durch. Das sah mir aus wie so eine Comeback-Route, ne, wo dann der Receiver tief geht, dann bam, Fuß in den Rasen hämmert und sich dann umdreht und den Ball fängt im Idealfall. Ja. Und dann muss der QB halt werfen, bevor er den Cut setzt, logischerweise, weil sonst ist ja der Moment im Arsch. Ne? Also bringt ja nichts. Wenn er sich dann umgedreht hat, dann sieht der DB, okay, er hat sich umgedreht. Ah, jetzt kommt der Ball. So, ne? Das wird nichts. Ja, aber AJ Green hat sich nicht umgedreht. Deswegen kann ich nur spekulieren, dass es vielleicht eine Comeback-Route gewesen sein könnte oder hätte sein sollen. Aber das war natürlich bitter und schon. Also musst du mal reinziehen, dieser eine Schritt, dieser eine Step, den AJ Green, wenn es denn so war, nicht gemacht hat, hat einfach das ganze Spiel bestimmt. Das ist es, worüber du redest. Scheiß drauf, wie viele Yards Aaron Jones gemacht hat oder AJ Dillon. Dieser eine nicht gemachte Step hat dafür gesorgt, dass die Cardinals verlieren und die Packers gewinnen. Ja, das ist schon heftig. Aber weißt du, was ich bei diesem Game so beeindruckend fand? Und das ist ein bisschen länger. Ich glaube, ich fasse mal einfach nur zusammen. Ich lese das jetzt nicht vor. Aber Aaron Rodgers, danke. Aaron Rodgers hat ein gutes Statement abgegeben, wo er gesagt hat, ey, du weißt nie, wie sich ein Team entwickelt, wie die Chemistry, wie sagt man das denn auf Deutsch, die Teamchemie sich bildet, ja, wie die Beziehungen zwischen den Spielern sind, wie die Stimmung im Lockerroom ist. Das weißt du alles vorher nicht. Ja, und auf einmal hast du da ein paar Jungs, die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Ein Lazard, der vielleicht mal absteppt oder was auch immer. Und das passt einfach. Du kannst es gar nicht begründen. Das Team funktioniert einfach, trotz all dieser Verletzungen. Da sind Namen, die kennst du nicht, aber es funktioniert. Es ist irgendwie, die Teamchemie ist da. Und das hat er gut auf den Punkt gebracht. Er hat ein gutes Gefühl bei diesem Team. Und so ging es uns ja auch die ganze Zeit schon bei den Packers. Dass man sie irgendwie nicht greifen kann, nicht einschätzen kann, aber irgendwie trotzdem ein gutes Gefühl bei denen hat. Und dann kann man noch so sehr Experte sein, aber sowas kannst du halt nicht tippen. Ne? Sowas kannst du halt nicht tippen.
Ich freue mich, dass du uns auch als Experten bezeichnest.
Ach so, ja.
Wir
haben es geschafft.
Selbstverständlich.
Also, man hat es immer geschafft, wenn man sich selber als etwas ausgibt. Dann hat man es geschafft.
Das ist der Moment, wo man etwas geschafft hat. So, machen wir weiter.
Ja. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Beginnen wir doch mit einem von vielen, die wir wahrscheinlich falsch haben. Nee, wobei, ich glaube, das hattest du richtig. Die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons.
Hatte ich falsch.
Hat's auch falsch? Ja, okay, shit. Das haben die Carolina Panthers 19-13 gewonnen und ich habe auch auf die Falcons getippt. Shit.
Ey, ich kann da nur sagen, Kyle Pitts, kein Faktor. Cordarrelle Patterson, irgendwie auch nicht das Mismatch, wie er hofft. Und Sam Darnold war schwach im Passing-Game, war aber als Läufer mit 66 Yards bei 8 Versuchen echt in Ordnung. Hubbard hat 24 Mal den Ball in der Hand gedrückt gekriegt, hat daraus 82 Yards gemacht. Also die haben schon versucht, echt Sam Darnold als Passer zu verstecken. Ne? Also die sind zwei Drittel gelaufen und ein Drittel haben sie geworfen. Also das ist schon ungewöhnlich. Aber die Falcons haben gegen diese Defense kein Mittel gefunden. Und das finde ich beeindruckend. Reddick, Grossmartos, Burns, alle abgeliefert. Also dadurch, dass die Defense der Panthers so junge Beine hat, die so aggressiv spielen können, haben die immer eine Chance, so ein Spiel auch an sich zu reißen. Und das haben sie in dem Fall gemacht.
Ja. Ey, ich meine, du hast es gesagt, Panthers, wir haben zwei Sachen gesagt. Lauft mehr den Ball, ja, entlastet Darnold und beschützt den jungen Ball. So, also ja. Darnold braucht Hilfe. Der kann nicht allein ein Spiel wuppen. Jeder braucht natürlich Hilfe, jeder Quarterback, aber Darnold erst recht.
Jeder Mensch braucht Hilfe, Tobi.
Ja, natürlich. Aber in den letzten vier Spielen wurde er 15 Mal gesackt, gegen Atlanta 0 Mal. Das hat doch schon gut funktioniert. 47 Rushes, das ist Saisonhöchstwert. Ja, so viele Rushes gab es in keinem Carolina-Spiel. Ja, und jeder Mensch braucht Hilfe. Faktor bei den Falcons-Game natürlich auch Calvin Ridley. Ne? Ja. Calvin Ridley hat bekannt gegeben, wir haben ja schon die ganze Season über immer mal wieder gehört, wegen Private Issues nicht am Training teilgenommen, ne? Nicht gespielt und man hat sich so gefragt, was könnte es sein. Ja, und der ist zurückgetreten vorerst vom Football, um sich seiner psychischen Gesundheit zu widmen.
Finde ich an dieser Stelle, das finde ich unglaublich beeindruckend und das verdient allergrößten Respekt. Also jeder, der meint, dass das Männer sein müssen, die irgendwie Millionengehälter dafür kriegen, dafür habe ich wirklich kein Verständnis. Wofür ich Verständnis habe, ist, wenn jemand sogar noch die Größe zeigt und das sogar öffentlich macht. Weil das hätte er nicht machen müssen und dazu steht und sagt, hey, ich muss mich jetzt hier erstmal um mich selber kümmern. Weil bei allen Privilegien, die ich hier genieße als millionenschwerer Superstar der NFL, oder Star der NFL, ist mein geistiger Zustand mir wichtiger als alles andere. Und sowas finde ich beeindruckend. Und sowas hat Größe.
Ich kann dir nur 100% recht geben und ich persönlich habe sowas auch schon durch. Das werde ich an dieser Stelle nicht vertiefen, aber schon mal darauf verweisen, dass wir eine sehr tolle Sonderfolge mit einem Sportpsychologen haben werden, wo wir bestimmt nochmal ausführlicher auch über Calvin Ridley sprechen können. Aber auf jeden Fall eine krasse, krasse Story und er hat den richtigen Step gemacht. Also definitiv. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, Atlanta fehlt Calvin Ridley. Und weißt du, wenn ich gedacht habe, also ich habe nämlich vorhin überlegt, wo ich in meinen Notizen DeSean Jackson stehen hatte. Ja. Und genau hier. So. So, warum nicht? Sie haben keine Receiver. Russell Gage ist, na, ist okay. So, und ist halt, hast ist okay, so die Nummer 2 oder 3 Receiver, aber du brauchst halt schon auch irgendwie noch bessere, ne? Oder mehrere. So, mehrere wäre schon gut. So, aktuell haben sie halt, sind ihre Waffen, Kyle Pitts ist ein Tight End und Cordarrelle Patterson ist ein
alles.
Was? Ich weiß es nicht.
Ist halt mal erlebt. So.
Ich glaube, gelistet ist als Running Back. Ja.
Ja, aber weil Mike Davis als Running Back nicht so funktioniert, wie er hofft.
Genau.
Ja. Und ja, das ist alles noch nicht so ideal, aber in diesem Fall Glückwunsch an die Panthers, sie haben jetzt nochmal gewonnen. Eben. Sam Darnold ist trotzdem nicht die Antwort.
Ich denke, das kann man auch so sagen. Okay, nächstes Spiel. Das werden wir wohl beide richtig haben. Die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Und das haben die Buffalo Bills 26-11 gewonnen. Aber nicht so pretty, würde ich sagen, oder?
Aber in dem Fall muss ich sagen, eine durchschnittliche Leistung der Bills hat gereicht, um zu gewinnen. Dass man nicht zweifelt, dass sie gewinnen. Und die Bills haben einen durchschnittlichen Josh Allen gebraucht, eine gute Defense und einen überragenden Cole Beasley, um die Dolphins zu schlagen. Und zwar so zu schlagen, dass man nicht daran zweifelt, wer hier vernünftig gewonnen hat. Und bei den Dolphins muss man halt jetzt gerade auch sagen, das ist gerade halt echt kein gutes Team. Ja, Devontae Parker und meinetwegen Gesicki, das sind gestandene NFL-Spieler, die konstant Leistung bringen. Aber der Rest, der ist noch nicht so weit. Ich habe gedacht, so, die stehen davor, in die Playoffs zu kommen. Na, im Moment sage ich so, das ist eins der 5 schlechtesten Teams der Liga.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du musst halt auch, ein Spiel geht 4 Quarter. Man kann jetzt sagen, oh, die Defense hat gut ausgesehen. Zur Halbzeit haben sie die Bills bei 3 Punkten gehalten. Sie waren effizient bei Third Downs. Sie haben viel geblitzt und dabei hat Josh Allen nur 3 von 9 Pässe angebracht für 17 Yards, 0 First Down, bla 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 bla. Dafür sind sie aus der zweiten Halbzeit, sind sie in die zweite Halbzeit gegangen mit und haben 4 aufeinanderfolgende Scoring Drives gehabt, um die zweite Halbzeit zu beenden.
Ja.
So, hat das gerade Sinn gemacht?
Das zeigt für mich, wie gut die Bills mittlerweile sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch eine Qualität.
Sie haben gefinished. Und so ein dreckiges Spiel, ja, nicht weil es unsportlich war, sondern einfach so ein Spiel, wo du hinfährst und weißt, das wird nicht schön, das wird nicht pretty, das wird ugly, aber das gewinnen wir auch. So, und das haben sie gemacht. Und ja, die Dolphins, ich habe schon Sachen gelesen, wie sollen sie jetzt überlegen, ihre etwas älteren Superstars wegzutraden, ja, um irgendwie Draftkapital zu kriegen. Also nur mal 2,5 Howard, Parker, so, weißt du, sollen sie die jetzt weggeben, um so wirklich viel Picks zu bekommen, ne? Weil sie jetzt scheinbar doch nicht die Playoff-Contender sind wie gedacht, sondern scheinbar immer noch fett im Rebuild stecken. Ja? Und also man kann es nicht nur auf Tour abladen an dieser Stelle.
Nee,
ja?
Also es wäre zu einfach. Tour hat nach seiner Verletzung eigentlich okay gespielt.
Ja.
Ich würde persönlich, also ich bei so Teams, die halt alles wegtraden wollen, denke ich ja immer so, ja, so ein Devontae Parker, den würde ich gerne bei den Patriots sehen.
Ja, den würdest du nehmen, ne? Das glaube ich.
Ja, ja. Und auch so Christian Wilkins, den finde ich ganz gut. Ja, die beiden Cornerbacks sind super. Also die haben ja schon echt Leute, die sie abgeben können. So. Und Gesicki finde ich auch gut. Waddle würde ich noch nicht abgeben, weil den haben sie gerade erst gepickt. Aber die haben ja schon ein paar Veteranen, die sie ruhig abgeben können, finde ich.
Wir müssen mal gucken, um welche Spieler sie halt ihre Offense und ihre Defense aufbauen und dann mal gucken, was sie weggeben können. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, also warum nicht? Also da gibt es jetzt keine Gerüchte oder so, aber ich kann es mir bei den Dolphins vorstellen. Okay, nächstes Spiel. San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears. Und das haben die San Francisco 49ers 33-22 gewonnen. Und yes, ich hab's getippt.
Ich nicht. Ja. Ich nicht. Es war mein Ü-Ei. Und ich habe eigentlich im dritten Quarter noch gedacht, yo, also ich bin auf jeden Fall richtig gut am Start, was mein Ü-Ei angeht. Und die Bears sind gut gestartet. Matt Nagy kann auf jeden Fall Gameplans schreiben. So viel kann man echt sagen. Und Justin Fields kann auch ein guter Teil von so einem Gameplan sein. Das hat er gezeigt. Gerade als Runner, als Passer war er effektiver, als Runner war er echt eine Waffe. Und ich meine, 103 Rushing Yards bei 10 Versuchen, das ist schon gut. 175 Yards Passing sind nicht gut. Also sind nicht ausreichend. Ein Touchdown, eine Interception, das ist noch in Ordnung. Aber man hat halt gemerkt, so ab der Mitte des dritten Quarters war der Gameplan halt vorbei. Da konntest so weit kannst du nicht scripten. So. Und die hatten halt keine Antwort dann mehr auf die 49ers. Und das hat man gemerkt. Da fehlt dann halt einfach die individuelle Klasse bei den Bears. Und Absolut. Das hat mir ein bisschen leid getan für meinen Pick.
Ach, so. Picks in Schall und Rauch. So, aber ey, weißt du, die Gefahr ist, dass man jetzt Justin Fields, er hatte ja diesen einen Über-Touchdown, ja, wo irgendwie die ganze 49ers-Defense ausgetanzt hat. Aber das ist, darf man auch nicht vergessen, ein Chaos-Play gewesen. So, das war nichts Gescriptetes. Das geht nicht. Das war einfach dann auch ein bisschen Luck plus überragende Athletik. Aber jetzt sieht man überall auf Social Media nur dieses eine Play und ich denke mal so, ja, aber guckt euch mal die Passing-Stats an und so. Also nur weil er jetzt da diesen einen krassen Run hingelegt hat, ist er trotzdem noch nicht zwangsläufig gut. So, ich meine, das Play war krass. So.
Ne? Er ist, das Play war krass und er ist ein guter Athlet.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist noch kein guter NFL-Quarterback. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Genau, danke. Du hast sehr gut auf den Punkt gebracht. Darauf wollte ich hinaus. Das sind zwei Dinge, die man trennen muss. Also so ein Highlight-Play aus Chaos entstanden reicht dafür nicht. So, und was mich bei diesem Spiel echt besorgt hat, ist nicht die Offense von den Bears, weil da habe ich keine Erwartung, aber die Defense, ja. Die haben 3 Touchdowns in der zweiten Halbzeit zugelassen. Die 49ers, ich habe das Spiel tatsächlich sogar live geguckt. Also ich gucke mal so auf einem Bildschirm Red Zone und entscheide mich dann so für ein Spiel, was ich live gucke. Die 49ers haben kein Third Down gehabt, gefühlt in der zweiten Halbzeit. Die sind marschiert ohne Ende. Zack, First Down, Second Down, First Down, Second Down, First Down, bam, bam, bam. Ich so, ach du Scheiße. So, die Bears Defense sollte eigentlich gut sein. Back-to-back mehr als 30 Punkte zugelassen. In 2 aufeinanderfolgenden Spielen. Das ist bis jetzt erst einmal vorgekommen unter Nagy. Na, also die Defense macht jetzt auch Sorgen. Und machen wir uns nichts vor. Also, da kommen krassere Offense als die strugglende. Ich meine, Kyle Shanahan ist ein krasser Offensive-Guru. Aber trotzdem vom Personal.
Ja, ich meine,
kommen da noch heftigere Geschichten.
Du musst mal, Samuel wieder über 170 Yards, Mitchell 130 Yards Rushing, das ist schon krass gewesen.
Ja, Deebo Samuel also, hat übrigens, nur um den mal ganz kurz zu loben, der hat einen Franchise-Rekord gebrochen. In den ersten 7 Saisonspielen, 819 Yards. Ich sage das nur deshalb, weil den Rekord hatte vorher Jerry Rice, einer der Besten, der jemals diese Position gespielt hat mit 781 Yards. Also Deebo Samuel, haben wir nicht vorher noch gesagt, naja, mal gucken, ob Ayuk oder Samuel den, also es ist Ayuk, also es ist nicht Ayuk, es ist Samuel ist die Nummer 1. Also, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und
machen wir uns nichts vor, es ist nicht knapp. Es ist kein Duell.
Not even close. Ayuk ist ein guter Returner scheinbar, aber das reicht dafür nicht. Nein, und du hast Mitchell angesprochen und das ist genau das, was ich vorhin meinte, Titans, ihr kriegt überall Running Backs, entlastet euren Superstar. Ja? Ich meine, Elijah Mitchell, Khalil Herbert, das sind beides Rookies. Ja, Khalil Herbert, der kriegt gerade unendlich viele Attempts. Ja? Und Elijah Mitchell hatte einfach 18 für 137 und einen Touchdown. Das sind crazy Stats.
Ja. Machen wir weiter.
Ja, du hast recht. Weißt du, langsam wird es schwer für dich. Die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Wie befeuert man denn bitte noch diesen Hype Train? Also ich, ja, es ist so letzter Platz in der AFC North. Oh je.
Hey, ich muss jetzt leider sagen, ich frage mich, wackelt Baker mittlerweile? Sehen wir vielleicht Case Keenum bald schon als Starter? 20 von 31 für 225 Yards. Kein Touchdown, aber auch keine Interception. Aber er hat gegen Ben Roethlisberger, den alten Mann, gespielt und er war nicht der bessere QB. Chubb war leider auch noch nicht richtig fit. Die O-Line hatte an sich halt Probleme, weil Baker halt auch einmal ist die Steelers-Defense gut, aber auch Baker hält auch einfach den Ball zu lange. Und die Steelers, ja, Najee Harris kam ins Spiel, hat seine 91 Yards Rushing gehabt bei 26 Attempts und das hat dann halt gereicht. Und wenn dein Quarterback dir nichts außerhalb vom Scheme geben kann, sondern nur dieses Scheme runterrattert und das nicht mal gut, sondern darin auch noch wackelt, ja, dann helfen dir auch individuelle gute Spieler wie Jarvis Landry nichts. Und ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht nach diesem Ergebnis gewesen.
Ich will es gut leider sagen. Dass du an dieser Stelle Landry erwähnt hast und nicht Odell Beckham Jr., weil das ist auch eine witzige Story. Ich meine, ich glaube, er hatte einen Catch für 6 Yards. Also das glaube ich nicht nur, das weiß ich, das habe ich hier stehen. Und sein Vater, also der Vater von Odell Beckham Jr., hat ein Video gepostet, irgendwie, wo er dann dick fett markiert hat, so, und hier ist OBJ frei. Wieso wirft Baker Mayfield nicht zu ihm? Und dann irgendwie geschrieben hat, ja, der will nicht, dass mein Sohn glänzt. So, der, ne, oder was auch immer, oder er mag ihn nicht. Entweder er mag ihn nicht oder er will nicht, dass er glänzt oder whatever. Ne? Und ich denke so, ouch.
Wow, so, das ist unangenehm.
Das ist unangenehm und auch mega peinlich. Ja,
ja.
Man muss aber das bestätigt, das hatten wir schon mal die Stat irgendwie 2019, die schlechteste Connection zwischen dem Receiver und dem Quarterback bei so und so viel Snaps, wie auch immer. So, dann hatten die erstes Spiel zusammen diese Saison wieder und das war richtig gut. Aber danach ging es nur noch bergab. Aber das liegt auch an Odell Beckham Jr. Ich würde ihm halt auch nicht mehr vertrauen, wenn er dauernd Fourth Down Passes droppt. Ja? Ja. Spielt einfach nicht gut. Und ich finde, der läuft immer übers Feld wie so ein angepisstes Kleinkind. So, ja. Das andere Kind hat mir meinen Bagger geklaut. So, ja, weißt du, so eine Attitude liegt der irgendwie an den Tag. Gefühlt. Ich kann ja nicht in ihn reingucken, aber so wirkt es. Und der sieht aus, als wenn er keinen Bock hätte, für die Browns zu spielen. Erst recht nicht, wenn Baker Mayfield der Quarterback ist. Ne, da muss irgendwas.
Vielleicht wird auch Odell Beckham Jr. nochmal getradet. Wer weiß.
Ja, ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, der will da weg. Ja, oder. Ja. Also, und er hat jetzt nicht die Lobby, dass man sagen würde: Ja, naja, gut, wenn wir jetzt Mayfield oder OBJ weggeben müssen, dann gehen wir halt Mayfield weg. Nicht, weil Mayfield so überragend spielt, aber weil OBJ jetzt auch nicht gezeigt hat, dass er so unabkömmlich ist. Ja, also das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Und die Steelers, was erwarte ich von den Steelers? Rushing und Defense. An beides kann man einen Haken dran machen für dieses Spiel. Von daher denke ich.
Weiter geht's.
Die Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions. Tom und wir beide waren so, wir sind uns mal einig. Let's go für die Lions. Für die Lions. Ja. Detroit, wir gönnen euch euren ersten Sieg. 44-6. Übrigens, haben wir eben, glaube ich, nicht gesagt. Steelers Browns haben die Steelers 15-10 gewonnen. Aber ja, 44-6 für die Eagles gegen die Lions.
Jalen Hurts, Passing-Statistik, 9 von 14 für 104 Yards gegen Jared Goff, 25 von 34 Pässen angebracht für 222 Yards. Da, wenn ich nur das lesen würde, ne, dann würde ich halt sagen, wird die Lions-Offense sich ja bewegt haben und die Eagles-Offense nicht. Hurts hat leider 7 Carries für 71 Yards noch gehabt. Und die Eagles hatten 4 Rushing-Touchdowns und ihr bester Runner mit Hurts hatte keinen davon. Das heißt, die hatten mehrere gute Runner.
Ja.
Und Detroit war, abgesehen von TJ Hockenson, einfach schlecht. Einfach schlecht, muss man leider so sagen.
Und Tom, wir haben vielleicht das Ü-Ei verkackt. Aber ich möchte jetzt ganz kurz sagen, wir haben die ganze Zeit, seit Wochen sagen wir, die Eagles sollen Jalen Hurts die Last von den Schultern nehmen und den Run etablieren. Und du hast es zwar schon angesprochen, aber ich brösel das jetzt trotzdem mal so schön auf, weil sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht und das ohne Miles Sanders. Boston Scott, hatte 12 Rushes für 60 Yards und 2 kleine Touchdowns. Ja, genau. John Howard, den kennt man noch, von den Bears vielleicht. Ja. 12 für 57 und 2 Touchdowns. Kenneth Gainwell, wo man eigentlich gedacht hätte, dass der jetzt der Leadback wird, wo ganz viele Fantasy-Owner wahrscheinlich sehr enttäuscht waren. Der hat aber auch noch 13 Rushes für 27. Ja, aber der war schon ziemlich gehypt in der Fantasy-Szene, so als, oh, den müsste ich mal vielleicht aufstellen in diesem, ich habe das ja auch nicht gesagt, ich bin schon immer John Howard-Fan gewesen, also ich finde John Howard cool. Der hatte 13 für 27 plus die Tatsache, dass der Quarterback 7 für 71 hatte. So, also, die haben auf uns gehört, würde ich sagen. So, ey, komm, so können wir es zusammenfassen. Die Eagles haben Football-Quark gehört und sich gedacht, na gut, die Jungs haben recht. Wir müssen Jalen Hurts entlasten. Und dann kann man auch 44 Punkte machen mit 109 Passing Yards. Und das ist, ich habe auch so die Stats gesehen, die laufen mir immer so durch unten. Wenn du Football guckst, dann laufen ja unten immer die Teams durch und so 109 Passing Yards, Jalen Hurts. Ich so, ah, das ist nicht viel. Wie steht es denn da? Ah. Okay.
Richtig. Okay. Ich würde den Ball auch nicht werfen, wenn ich so laufen könnte. Ja. Dann. Also, machen wir uns nichts vor.
Die Lions, sorry Leute, ihr habt euren Moment verpasst. Das war das Spiel, wo ihr euren ersten Sieg hättet holen können. Müssen.
Quasi müssen.
Und da kann ich den Fans nicht mal verübeln, wenn sie im dritten Quarter das Stadion verlassen und Buhrufe sind unangemessen, aber dass man das Stadion verlässt, weil man Wichtigeres zu tun hat. Zu Hause.
Einkaufen.
Stricken. Die wichtigen Dinge halt im Leben, ne? Ja. Anstatt die Lions zu gucken. Und ich musste so lachen, da gab es ein Meme, oder auf NFL Memes hat das, glaube ich, gepostet, wie dann so die Kinder ihren Süßigkeitenbeutel von Halloween geleert haben und dann da einfach so 2 Lions-Tickets mit drin waren. Safe gestelltes Foto, weil die Tickets sind viel zu teuer, um das zu machen. Ist egal.
Traurig.
Das ist trotzdem witzig. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Tennessee Titans gegen die Colts. Und können wir bitte festhalten, wie konsequent ich es durchziehe, nicht den Stadtnamen der Colts zu sagen, damit du mich nicht disst.
Hallo, ich kann dich noch auf so viele andere Arten dissen.
Ja, siehst du, dann nehme ich dir die eine weg.
Dann nehme ich dir die Indianapolis Colts einfach ab.
Ja, dankeschön. Und 34-31 haben das die Titans in der Overtime gewonnen. Und ich
weißt du, was bei diesem Namen mittlerweile schwierig für mich wird? Ich muss ja immer daran denken, dass du immer Indianapolis sagst. Und hab das dann neulich selber in meinem inneren Ohr auch schon so gesagt. Und bitte? Dachte mir so, nein, es darf bitte? Nicht losgehen. Nein.
You are welcome, my friend. So, 34-31 nach Overtime.
Ja, ich muss halt sagen, also Derrick Henry war anscheinend schon da ein bisschen angeschlagen. 28 Carries, 68 Yards. Tannehill hat Fehler gemacht. Carson Wentz hat aber prinzipiell genau dasselbe Spiel gehabt. Und an sich waren das zwei gleich starke Mannschaften. So, was will man dazu sagen? Taylor hatte nur 16 Carries. Jonathan Taylor, wir sagen die ganze Zeit, er braucht mal auch 25. Aber er hat zumindest 3 Catches gehabt für 52. Das heißt, er hat das nächste 100-Yard-Game hingelegt. Und AJ Brown, 10 Catches für 155 Yards für die Titans. Das war schon ein Duell auf Augenhöhe. Und das ist so krass. Also die Quarterbacks waren meiner Meinung nach ein Level. Jonathan Taylor hat das Duell gegen Derrick Henry gewonnen. AJ Brown hat dafür das Duell gegen Michael Pittman gewonnen. Und im Endeffekt hat es einen Kick entschieden. Also was will man dazu sagen? Also,
wobei, ja, Brown hat das gewonnen. Aber ich würde sagen, die Colts haben jetzt, glaube ich, wirklich ihre Eins gefunden in Pittman. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ich finde...
Aber ist er eine richtig gute Eins? Also ich glaube, wenn du AJ Brown hast, dann kann deine Nummer 2 auch nur durchschnittlich sein. Wenn du Michael Pittman als 1 hast, dann musst du auch trotzdem noch eine sehr gute Nummer 2 haben.
Das stimmt.
Um ein gutes Team zu sein.
Das stimmt. Und ich an dieser Stelle, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt der Saison, würde ich da auch mitgehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende der Season nochmal miteinander sprechen und sagen, ja, Pittman ist die 1. Ja. Mhm. Weil er hat es gezeigt, 10 für 86, 2 Touchdowns, letzte Woche auch schon gut gewesen. Und mich hat dieser Catch einfach begeistert bei 3 und 16 mit 37 Sekunden left. Das war nice. Weißt du, mein Highlight-Play in diesem Spiel war Tyquan Lewis. Wenn er nicht die Bean-Pick fängt. Fängt die Interception, fällt hin. Ohne Fremdeinwirkung und fumpelt. Und die Titans kriegen den Ball zurück. Und ich saß vor Fern. Aber ich weiß gerade gar nicht, was er ist.
Das sieht immer so dumm aus, ne? Aber egal, ich möchte nicht in der Situation sein.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und ich fühle voll mit ihm. Ist so unangenehm. Davor habe ich immer Angst, bei einem Pick den zu fummeln. Ne? Aber man muss jetzt einfach sagen, also die Nummer 91, ich weiß nicht, ob er außer Linebacker ist oder End, muss ich gerade sagen, das weiß ich gerade nicht.
Auch bei der Nummer kann es halt auch beides sein.
Genau. Aber ist auch egal. Ist einfach so, er fängt diesen Pick. So richtig glücklich, macht seine 3-4 Schritte, fällt einfach hin, einfach so, ohne Fremdeinwirkung und verliert einfach den Ball. Ich fand's so nice. Also, das ist auch keine Schadenfreude, das ist einfach ein witziges Play und nicht für ihn, aber zum Zugucken und richtig bitter, aber trotzdem. Ja gut, okay.
Ich kann da nur zu sagen, ich habe mal gegen die Ritterhude Badgers einen Fumble recovered und habe ihn für 5 Yards returned und habe einfach nach 3 Yards bin ich einfach über meine eigenen Beine gestolpert und bin dann noch 2 Yards nach vorne gefallen.
Als D-Liner, okay.
Ich habe dann einfach mich auch mit allem, habe mich dann in Embryonalhaltung um diesen Ball gekurvt und gesagt, ey, ich habe hier einen Ball recovered, Leute.
Ja, ich schmeiß so. Einfach auf den Ball schmeißen, ne? Also ganz ehrlich, alles, was nicht die B ist, und auch die B's, in manchen Situationen schmeißt sich einfach drauf. Das hatten wir in unserem Aufstiegsspiel jetzt auch. Richtig schöne Situation, um eine Fumble zu recovern. Und wir hatten überambitionierte Spieler, die den Ball aufheben wollten und damit laufen wollten. Das ist natürlich in die Hose gegangen und dann hat man den Ball nicht mehr. Schmeißt sich einfach drauf, die Offense regelt dann den Rest. Weil da ist gerade nur Chaos. So, das ist, lass die Offense das dann geregelt finishen. Vor allem, wenn es irgendwie an deren 20 ist oder so. Ne? Ja. Also schmeiß dich dann drauf im Chaos. Im Zweifel schmeiß dich drauf. Ja, aber ansonsten knappes Spiel und sehr anschauliches Spiel. Hat Spaß gemacht zu gucken. Carson Wentz macht immer noch krasse Fehler. Ja, will den Safety vermeiden, schmeißt irgendwie komisch den Ball weg. Ja, so über die Line rüber. Interception, Pick 6. Das darfst du halt nicht machen. Das darf dir nicht passieren. Dafür ist Carson Wentz auch schon zu lange in der Liga. Das ist einfach nicht. Das sind Fehler, die dürfen nicht sein. Punkt. Das war einfach ein dummer Fehler, aber gut, passiert halt auch. Spannendes Spiel. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Und das hat den Rahmen gesprengt. Also ich weiß nicht, was da. Also Cincinnati Bengals gegen die New York Jets. 31 Punkte für die Bengals. Oh, kann man, ne? Und die Jets haben, oh, wie viel? Null? Nein, 34. Sie haben 34 zu 31 gewonnen. 34 zu 31 für die Jets. Und wir haben noch gesagt, oh, fuck it, die sind kein Ü-Ei. Nein, so weit können wir nicht gehen. Ich habe das aus Spaß gesagt. Tom, ist das dein Ü-Ei? Na, Tobi, komm schon. So, nein.
Come on. So, come on. So richtiger Disrespect. So, ja. Nein. Ich kann nur sagen, liebe Bengals, ihr dürft nicht übermütig werden. Ja, ihr seid ein gutes Team, aber ihr habt 3 Spiele gut gespielt oder so. Und ihr müsst mehrere Saisons gut spielen, um die Jets auf die leichte Schulter nehmen zu können. Weil so funktioniert es nicht. Ja, ihr habt 31 Punkte gescored, aber laufen konntet ihr nicht. Die O-Line hat deutlich gewackelt. Chase war komplett abgemeldet. Higgins und Boyd hat meinetwegen noch abgeliefert, ja, keine Frage. Aber Chase war abgemeldet. Mixon hat nichts gerissen. Die O-Line hat nichts gerissen. Joe Burrow war okay. Die Jets haben um ihr Leben gespielt. Mike White, der auch noch aussieht wie ein Mike White. Ich habe mir das Bild heute angeguckt. Ne? 405 Yards, 37 von 45 Pässen angebracht. 3 Touchdowns und 2 Interceptions. Ja, 2 Interceptions sind zu viel, aber der Mann ist der ist ein Risiko eingegangen.
Und ich muss ja ganz kurz einhaken, um diesen Mann zu verteidigen. Sorry, ganz kurz, wichtig für diese Stelle. Die Picks waren nicht mal schlecht. Das waren Tipp-Dinger. Nein, also, das waren Tipp-Dinger, die Receiver auch fangen können. Es waren nicht mal dumme klar, Picks.
Aber das Risiko eingegangen. Er ist ein Risiko eingegangen, er hat aggressiv gespielt. Michael Carter, 95 Yards und Receiving und bei 15 Carries 77 Yards Rushing. Mega-Performance. Jamison Crowder 8 für 84, Johnson 5 für 71, Moore 6 Fänge, 67 Yards. Die haben geballt. Nach dem Spiel habe ich mich gefragt, war es Fehler, Zach Wilson an 2 zu nehmen, wenn du Mike White hast? Und
true.
Ey, das war so eine Performance. Zach Wilson hat auch hin und wieder schon mal gute Ansätze gezeigt und mal gut gespielt, aber so eine Performance hat er noch nicht gezeigt.
Absolut nicht. Und mal, ey, ganz ehrlich, der hat 2 Picks geschmissen und ja, ich habe eben gesagt, so, die waren nicht so richtig, also es waren jetzt keine, wo ich sage, absolut 100% Quarterback-Fehler, aber der hat die relativ früh geschmissen.
Ja.
Und dadurch hat er sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach gesagt, ey, scheiß drauf, Alter, was habe ich denn zu verlieren?
Genau. Ja, und der hat gespielt, als wie jemand, der nichts zu verlieren hat. Ja. Und das finde ich, sowas finde ich beeindruckend.
Ja, also es ist echt ein crazy Game gewesen. Ich meine, du hast schon gesagt, die Chase, Mixon, die haben zwar ihre Touchdowns gemacht irgendwo, aber sie haben bei weitem halt nicht das abgeliefert, was man sonst von ihnen erwarten würde. Und von daher, und diese Winner-Mentality, die du eben angesprochen hast bei den Jets, dass sie das Ding gewinnen wollten, die wollten das, dass sie gefightet haben. Ey, Shaq Lawson, 4 Minuten 36, vierte Quarter, 31, 26 für Cincinnati, Snap, Tipp, Pick. Das war die Situation. Snap, er tippt den Ball, pickt ihn dabei auch noch. Und du weißt selber, wie selten das an der Line passiert.
Das passiert fast so, nie. Also, richtig. Ja. Also, nie ist tatsächlich in dem Fall angebracht. So, normalerweise, du tippst einen Ball mal und dann kann ihn der Linebacker noch fangen. Oder der Ball wird dann so getippt, dass niemand ihn fangen kann. Aber dass du ihn selber pickst.
Ja. Krasses Play. Und das hat, dieses Play hat dieses ganze Spiel irgendwie zusammengefasst. Ja. Und dann gehen sie da raus und gewinnen das auch noch. Ne? Also Mike White, Respekt für dieses Spiel. Ja. Bengals, nicht verrückt machen. Ihr habt trotzdem letzte Woche die Ravens zerstört. Sowas kann passieren. Ich komme nicht drauf klar, dass die Jets 2 Siege haben und die sind einfach gegen die Titans und die Bengals. Also das muss man an dieser Stelle haben. Aber das ist halt heftig. Also 2 Siege einfach gegen Top-Teams.
Man darf die halt nicht unterschätzen. Das ist der wichtigste Punkt. So.
Würdest du sagen, die Jets haben den Lions sozusagen den Rang abgelaufen als sympathischster, ich will nicht sagen Verlierer, aber sympathischstes Team mit einem sehr schlechten Rekord?
Nein, ich mag die Lions, weil ich Dan Campbell mag.
Ja, aber die Jets haben jetzt halt auch dieses gezeigt, was wir die ganze Zeit bei den Lions sagen. Die wollen.
Ja, natürlich.
Scheiß auf den Rekord. Wir wollen, wir tanken nicht, wir machen, wir geben hier nicht auf, wir wollen jetzt. Und das haben sie in diesem Spiel sehr beeindruckend gezeigt.
Ja.
Okay, next one. Los Angeles Rams gegen Houston Texans. Das haben die Los Angeles Rams 38 zu 22 gewonnen. Und das Ergebnis täuscht ein bisschen, weil es stand 38-0 im vierten Quarter.
So. Ja, das stimmt. Und da muss ich sagen, 38-0, da habe ich schon gedacht, so, hey, Tobi wollte einen dominanten Sieg. Okay, die Rams geben ihm einen dominanten Sieg. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Du kannst dir nicht von den Texans 22 Punkte im vierten Quarter einschenken lassen, egal wie gelaufen das Spiel ist.
Ja, nein, nein, das darfst du nicht.
So, das ist echt nicht gut gewesen. Ne, klar, Stafford hat 3 Touchdowns und 0 Interceptions gehabt. 305 Yards. Steht über den Ding. Davis Mills hatte 5 Yards mehr. Hat zwar 2 Touchdowns und 1 Interception geschmissen, aber der war nicht schlecht. Und wie gesagt, also was mich hier wirklich... Rams, ich feiere die. Ich finde die gut. Ich finde Stafford gut. Es kann aber nicht sein, dass sie so ein Spiel nicht zu Ende spielen können. Und deswegen, wir sprechen immer davon, dass die Rams so ugly gewinnen oder nur eng gewinnen. Sie gewinnen zwar dann, aber immerhin, aber es ist nie deutlich. Dieses Spiel hätten sie deutlich dominieren können und einfach mal sagen können, ja, okay, und euch dominieren wir von Anfang bis Ende. Und das erwarte ich von einem Top-Team.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Das musst du finishen. Das musst du finishen. Ja. Und es ist ja nicht mal so, dass sie groß die Backups irgendwie reingebracht hätten oder so. Ne? Also die haben ja schon da noch...
Die haben einfach aufgehört. Die haben einfach aufgehört zu spielen.
Die haben einfach aufgehört und daher auch die guten Stats für Mills, weil er einfach im vierten Quarter nochmal ordentlich Yards sammeln durfte. Ne? Durfte nochmal ein bisschen farmen. Nochmal gegrindet, der Junge. Ja, und zu den Rams, weißt du, was mir so aufgefallen ist? Ich finde die Wide Receiver mega. Ja? Van Jefferson hatte wieder 3 für 88. Cooper Kupp, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist hammerkrank dieses Jahr. 715, ein Touchdown. Robert Woods, finde ich, ist einer der unterschätztesten Receiver der Liga. Er hat auch 3,35, ein Touchdown. Ist jetzt nicht so überragend, aber trotzdem guter Receiver. Aber danach kommt einfach gar nichts bei den Rams. So, DeSean Jackson ist jetzt weg. Tutu Atwell ist verletzt. Hat sich verletzt beim Punt Return. Und dann gibt es irgendwie noch, ich glaube, er ist Rookie Benz. Fronek, aber da hört der Depp-Chart schon auf. Das ist mir so aufgefallen. Ich hätte jetzt nicht so viel mit dem Punktestand zu tun, aber fand ich relativ krass. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da irgendwie nochmal einen Receiver via Trade holt, falls die Rams noch irgendwas haben, was sie abgeben können. Also Picks auf jeden Fall nicht.
Richtig, wen können die denn wirklich noch wegtraden? Das ist ja immer die Frage.
Ja, das ist mir nur so aufgefallen. Ich habe diesen Depp-Chart angeguckt von denen und dachte mir so, das sind wenige. Ja. Na gut, aber auf jeden Fall trotzdem klarer Sieg. Man hat gemerkt, dass bei den Texans Mark Ingram fehlt. Ne, das war der Leading Rusher. Jetzt hatten sie irgendwie, glaube ich, 44 Yards bei 14 Carries mit dem Run. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Mark Ingram hat wahrscheinlich 3 Kreuze gemacht, dass er da weg ist. Ja. Aber ja, gut. Aber die Rams haben gemacht, was sie sollten. Sie haben das Ding gewonnen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Können wir das skippen? Können wir dieses Spiel skippen, Torben? Können wir das einfach,
worum
einfach,
geht's? Einfach lassen? Was?
Aber worum kann es jetzt mal gehen? So, die New England Patriots gegen die Los Angeles Chargers und das haben die New England Patriots 27-24 gewonnen. Und weißt du, woran mich der Sieg so erinnert hat, wie die Patriots das Spiel gewonnen haben? So, kennst du, wenn man immer über die deutsche Nationalmannschaft gesagt hat, ja, die gewinnen immer, aber die spielen nicht schön. Also die spielen halt einfach super effizient und genau so habe ich mir dieses Patriots-Spiel angeguckt. Ich so, ja, ist jetzt nicht pretty, ist nicht schön, aber es ist einfach unfassbar guter Gameplan, super effizient und kein Glamour, aber den braucht man nicht. Am Ende zählt das, was auf dem Scoreboard steht, wie die deutsche Nationalmannschaft so in den 90ern oder so. Einfach effizient.
In den 90ern waren die Nationalmannschaft nicht gut. Also in der zweiten Hälfte der '98 und 2000 sind wir in der EM im Vorrunde rausgeflogen. Ich glaube,
1990 dann halt, so in dem Jahr.
Ja, okay. Und 96 war Europameister geworden.
Ja, siehst du, also so. Die erste Hälfte der 90er, also... Ja. War ja gar nicht so daneben, machen wir nicht rund. Egal.
Also sagen wir es so, also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft war von 2006 bis 2016 erfolgreicher als von 1990 bis 2000. So.
Okay. Aber da haben sie schon angefangen, schöner zu spielen. Ich wollte ja auf dieses effiziente, ist ja auch Wurst, wir reden ja jetzt hier nicht über Fußball. So, schön. Also,
weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, also Justin Herbert hatte jetzt sein schlechtestes Passer-Rating und sein zweitschlechtestes Passer-Rating seiner Karriere, jeweils gegen Bill Belichick.
Ja.
Die Patriots haben riesige Löcher in der Run-Defense. Sogar die Chargers konnten gegen die laufen. Aber die Chargers haben noch größere Löcher in der Run-Defense. Und die Patriots konnten zumindest Pakete bilden, um aus unterschiedlichen Richtungen Druck zu erzeugen. Matt Judon spielt diese Saison, hat jetzt schon 8 Sacks, das ist jetzt schon in seiner Karriere pro Saison seine zweitbeste Saison. Also er hatte einmal mehr als 8 Sacks, jetzt hat er schon 8. Krasse Verpflichtung. Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein Defensive Player of the Year Kandidat in irgendeiner Form. Er hat nicht ganz die Lobby, aber ich finde, er spielt geil. Wer krass war, Adrian Phillips, der ehemalige Chargers-Spieler. Ich glaube, vor 3 Jahren war der bei den Chargers. Dann ja, ein Jahr verletzt.
Und
dann
Free Agent gewesen bei den Chargers.
Ja. Und ein Jahr, also bei den Chargers gewesen, dann ein Jahr verletzt und dann letztes Jahr zu den Patriots gekommen. Und ist da so, macht da das Schweizer Taschenmesser, der ist einfach alles, der ist in der Defense einfach Athlet, der kann jede DB-Position spielen, spielt richtig gut. Die Chargers haben ein Problem und darauf wollte ich hinaus. Die gehen mir ein bisschen zu viel aufs Big Play. Die sagen halt so, ja, okay, die langen Dinger kommen an. Und Justin Herbert, der muss auch ein bisschen schon ein bisschen zu viel machen. Und wenn der halt dann doch mal ein bisschen wackelt in seiner Accuracy, ja, dann wird die Chargers Offense halt ineffektiv. Und ich glaube, wenn man dem das, die Big Plays lässt und ihm sagt, hey, du darfst das machen und du kannst das machen, aber wir versuchen hier halt einen Gameplan aufzuziehen, der halt down by down auch funktioniert und nicht so aufs Big Play aus ist. Ich glaube, damit würde man ihm noch mehr einen Gefallen tun.
Das ist witzig, du hast da einen Punkt, wo dir jetzt ganz viele Chargers, in Anführungsstrichen Experten, ja, widersprechen würden, die ganz oft verlangen von Lombardi, er soll doch mehr das Big Play forcieren. Aber ich bin voll bei dir. Ich weiß gar nicht, was die haben. Wir werfen dauernd tief auf Mike Williams.
Ja, also für mich ist das der Gameplan der Chargers.
Dass man das nicht jedes Play macht, ist ja irgendwie logisch, oder? Also deswegen bin ich da eher bei dir als bei den als bei allen anderen selbsternannten Los Angeles Chargers Experten. Aber die größte Schwachstelle in diesem Team ist, ich meine, die Chargers sind gut in diese Season gegangen, ja, keine Frage, aber zwei Schwachstellen aus dem letzten Jahr haben sie behalten. Das ist einmal die Run-Defense, das ist kein Geheimnis, das ist die schlechteste Run-Defense der Liga. Plus, dass sich in dem Spiel Davis und Samuel Jr. verletzt haben. Also Davis, also beides Cornerbacks, Davis Hamstring, Samuel Jr. Concussion. Wenn die jetzt auch noch fehlen, dann hast du eine mordsschlechte Run-Defense und keine Cornerbacks. Das heißt, diese Defense ist richtig in Danger. Und noch schlimmer, die Chargers hatten letztes Jahr das mit Abstand schlechteste Special Teams Play ever. Also ich glaube, das war geschichtswürdig. Ja, das war einfach nichts. So, und ja, die sind jetzt dieses Jahr besser, aber sind wahrscheinlich immer noch auf Platz 32. Nur nicht mit so viel Abstand. Also letztes Jahr waren sie Platz, da kam 31 und dann waren sie auf 40 oder 50. So. Und jetzt sind sie halt souverän auf 32 wahrscheinlich. Die starten immer mit der schlechtesten Field Position. So, und wenn du deine Special Teams nicht in den Griff bekommst, wirst du auch nicht allzu viel reißen. Dafür sind Special Teams einfach zu wichtig. Und das ist gerade ein Riesenproblem. Die Run-Defense und die Special-Teams und Herbert, da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Bill Belichick hat ihn einfach rausgenommen. Das war outcoached. Die hatten einen krassen Gameplan, die Patriots. Die wussten genau, wie sie da, welche Knöpfe sie drücken müssen, wie sie es schaffen, dass die Offense der Chargers nicht Klick macht. Und da muss ich einfach sagen, Respekt. Ich habe das Spiel gesehen, mir gedacht, erst klar, kann ich mal sauer sein. Die Patriots souverän gespielt. Die Defense macht das richtig gut. Und das, obwohl Mac Jones hat jetzt nicht überragend gespielt. Aber die Patriots-Defense hat das Ding halt nach Hause gefahren.
Er hat das gemacht, um nicht zu stören. So würde ich es jetzt einfach mal sagen.
Genau.
Nick Foles hat das Ding nach Hause gefahren mit seinen 4 Field Goals. Ich bin ja Patriots-Fan und habe auch schon gesagt, ja, die Patriots wären das Team der zweiten Halbzeit der Saison. So ein bisschen. Also es gibt jetzt schon, die sagen jetzt, also da das sehe ich ein bisschen zu früh, die Patriots könnten die Wildcards nochmal in Angriff nehmen. Ich sage, das wäre zu früh, wenn sie das jetzt als Erwartungshaltung nehmen würden.
Würde ich jetzt noch nicht öffentlich machen, wenn ich die Patriots wäre. So, wir sind jetzt ganz selbstbewusst und sagen easy going, aber du, die Patriots muss man immer auf dem Schirm haben.
Ja, die sind halt gut gecoacht. Und gut gecoachte Teams, dazu kommen wir noch heute mehrfach, die haben immer eine Chance. So, das würde ich jetzt einfach mal so
Spieler sind, werfen. Die Spieler sind alles Athleten. Die sind alle gut. Manche sind ein bisschen besser, aber gut sind die alle. So, und wenn du dann einen Coach hast, der mit den Spielern, die er hat, ordentlich was anfangen kann und vor allem mit den Spielern arbeitet, die er hat, ja, und nicht den Spielern vorhält, dass sie nicht die Spieler sind, die er gerne hätte, sondern sagt, okay, ich habe jetzt euch zur Verfügung und mit euch muss ich jetzt dieses Spiel gewinnen und deswegen schneide ich einen Gameplan auf euch zu. Und so ein Team sind die Patriots und so gewinnst du.
Ja,
okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars gegen die Seattle Seahawks. Da habe ich gesagt, das wäre ein Ü-Ei und du, nein, das kann kein Ü-Ei sein, wenn Geno Smith der Quarterback von den Seattle Seahawks ist.
Ja.
Also, ich meine, wir haben ja beide nicht gewonnen, weil selbst wenn ich es als Ü-Ei nehme, lag ich deutlich daneben. Aber ich glaube, deine Aussage ging auch nach hinten los, weil die Seahawks
schlecht gealtert.
31-7 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Und ich habe es falsch getippt und de facto du wahrscheinlich auch.
Das Ding ist, ja, definitiv. Also ich habe mich auch da wieder gedacht, wow, ich sollte das hier einfach lassen, weil ich habe ja anscheinend auch gar keine Ahnung. Man muss, also die Jacksonville Jaguars haben halt gar keinen Plan B. Die Routen entwickeln sich nicht, die sind gefühlt nicht aufeinander aufgebaut. Das sind alles irgendwelche ISO-Routes, jeder Receiver läuft halt irgendwas für sich, aber die bedingen sich nicht gegenseitig und bauen damit halt Räume für den anderen. Und sorry, aber das ist für mich auch ein Coaching-Ding jetzt hier. Es kann nicht sein, dass Geno Smith mit 20 von 24 angebrachten Pässen, 2 Touchdowns, 1 Interception, 0 Interceptions und seinem Geno Smith-Wesen wie der bessere Quarterback als Trevor Lawrence aussieht auf dem Feld. Und das ist dann halt wirklich Coaching, weil Trevor Lawrence muss da alles machen und muss halt ein System spielen, was nicht mehr zeitgemäß ist. Und Geno Smith sah bei dem Spiel besser aus als Trevor Lawrence. Natürlich hat er Tyler Lockett, der ein überragendes Spiel gemacht hat mit 142 Yards. Natürlich hat er DJ Metcalf, der 2 Touchdowns einfach so fängt. Das hat Trevor Lawrence nicht, aber Trevor Lawrence ist meiner Meinung nach der deutlich bessere Quarterback. Dem muss einfach nur mal geholfen werden.
Absolut.
Trevor Lawrence in einem System oder mit Matt Nagy als Playcaller, dann würde man jetzt gar nicht mehr darüber reden, wer hier Offense Rookie of the Year wird. Weil dann würde er abliefern. Das ja. ist meine Meinung.
Ey, 54 Attempts. Ich meine, ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass James Robinson das Game verlassen musste. Ja. Weil er sich am Knöchel verletzt hat. Na, ist dem natürlich ein bisschen geschuldet und da war die Offense völlig raus, weil man muss einfach, er hat echt keine Waffen. Ich meine, Jones Jr. ist solide, aber mehr nicht. So, Chenault, ja,
ist halt solide.
Chenault Jr. ist, ja, ich habe von dem einen Break, ja, aber ich habe von dem so ein Breakout hier erwartet, absolut nicht. Den kannst du mal tief anwerfen irgendwie, aber das ist ja auch noch keine Lösung. So, und Chuck Jr. ist verletzt. Da ist einfach nichts. Da ist einfach absolut gar nichts. Nichts. So, was soll er denn damit machen? Und trotzdem bringt er irgendwie noch 32 Pässe an für 238 Yards. Also der in einem anderen Team, das würde ich gerne sehen. Also Off-Season-Goal für die Jaguars, gib dem Mann mal Waffen an die Hand. Bitte.
Richtig.
So, weil ich würde gern sehen, wozu Lawrence fähig ist in der NFL. Und gerade kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er in dieser Offense nicht performt. Also absolut nicht. Und ja, ich würde ja sagen, die Defense von den Seattle Seahawks hat einen Schritt nach vorne gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das aktuell sagen kann gegen so eine Offense. Genau. Da muss man, glaube ich, ein Spiel abwarten.
Richtig, so weit würde ich einfach noch gar nicht gehen, weil das können wir noch gar nicht einschätzen.
Genau, absolut nicht. Aber man muss halt sagen, ey, Geno Smith hat die Waffen, die Lawrence nicht hat. Ne? Lockett und Metcalf haben wieder ein krasses Spiel gemacht und vor allem sie ergänzen sich gut. Lockett macht die Yards, 142 Yards, ne? 12 Catches. Ja. Und Metcalf macht halt die Touchdowns. Der hatte dafür die 2 Touchdowns. Ne? Also das ist ein unglaublich nices Receiver-Duo. Und ich glaube, Lawrence würde aktuell töten für so eins. Also,
ja, definitiv. Glaube, definitiv.
Wenn der die hätte, dann wäre der der glücklichste Quarterback der Welt. Na gut, er hat sie nicht. Jetzt muss er noch durch, solange bis Urban Meyer gefeuert ist und die nächste Offseason kommt. Ne?
Ja, so ungefähr.
Und mal gucken, was dann passiert, weil er jetzt in die Jaguars alles ist möglich. Ja, aber meistens, also alles ist möglich, aber nichts Gutes.
Richtig, vielleicht picken sie auch nochmal einen Quarterback.
Hey, who knows? Who knows? Okay. Nächstes Spiel. Washington Football Team gegen die Denver Broncos und das haben die Denver Broncos 17-10 gewonnen und shit, das war echt kein schönes Spiel.
Also, das Ding ist halt, jetzt ist auch, der Drops ist halt gelutscht, wenn wir jetzt sagen, Tyler Heinicke ist halt kein NFL-Starter. Die Leute haben jetzt auch Tape von ihm und das reicht halt auch einfach nicht aus. Egal, ob McKissick jetzt abliefert, ob Antonio Gibson vernünftig läuft, ob Terry McLaurin ein guter Receiver ist, das steht alles außer Frage, aber die haben meiner Meinung nach die O-Line nicht so gut wie gedacht. Die Defense hat einen soliden Job gemacht, das muss man auch sagen, aber die Broncos, es hat halt gereicht, was sie gemacht haben. So, das war auch nicht überragend. Und die haben Von Miller jetzt weggetradet. Die sehen sich selber mittlerweile auch wieder bald im Rebuild. Also, und das zeigt auch, wo Washington gerade steht. Die sind trotzdem schlechter als ein Team, was sich jetzt gerade eine Woche später dafür entschieden hat, zu sagen, ja, okay, wir sind im Rebuild, wir sind nicht gut. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr unter den Umständen noch ein Spiel gewinnen.
Du, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und die Offense, ich fasse hier mal was zusammen. Die letzten 13 Mal, als die Washington, dieser Kackname, das Football-Team in den gegnerischen 30 Yards war, ja. Die letzten 13 Mal, da hatten sie einen Touchdown, einen. 2 Interceptions, 2 Field Goals, 3 Blocked Field Goals, ja. 5 Losses on Downs.
Ja, das ist halt.
In den letzten so 13 Mal, wo sie innerhalb der 30 Yards der Gegner waren. What? Ja,
das,
the fuck?
Das geht halt nicht. Das geht halt nicht. So, das geht einfach nicht.
Das ist einfach richtig scheiße. Und defense-technisch, ey, ich bin immer noch enttäuscht von Chase Youngs Leistung. Ich meine, es geht ja auch nicht nur um Sex. Er generiert keinen Pressure. Ja, und ja, er hat diesen Fumble am Ende geforst. Der gab Washington nochmal die Illusion, sie könnten das vielleicht gewinnen. Aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig.
Ja, definitiv zu wenig.
Es ist einfach ein schlechtes Team, leider, aktuell. Ja. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist einfach gerade ein schlechtes Team auf beiden Seiten des Balls.
Ja, definitiv. Ja. Deswegen, lass uns weitermachen. Ich will positive
Vibes. Kommen wir zu dem. Das ist auch schon wieder für ein Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Und das haben die Saints 36-27 gewonnen. Und ich glaube, das hat relativ viele Leute überrascht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Winston im zweiten Quarter raus musste mit einem gerissenen Kreuzband, was seine Saison beendet hat. Und wer kam? Wer kam? Nicht Tyson Hill. Ja. Weil der ist, glaube ich, noch wegen Gehirnerschütterung irgendwie. Hill ist noch irgendwie, ne? Da ist noch irgendwas mit Concussion. Ja.
Das ist krass. Also für mich ist die Saints jetzt so das Team, was man immer auf dem Schirm haben muss. Die Defense ist krass. Ich hatte einen Sit mit Leonard Fournette, und ich habe halt gesagt, ey, pick den, also lässt den nicht starten. Das war eine meiner besseren Entscheidungen. Ich gesagt, weil der hatte irgendwie 8 Carries für 26 Yards. Also der hat gar nichts gerissen gehabt. Die Saints Defense stoppt den Run. Und wenn du Brady richtig unter Druck setzt, dann hat auch er Fehler gemacht. Also ich finde halt, ja, 375 Yards lehnen sich krass. 4 Touchdowns liest sich krass. 2 Interceptions ist zu viel. 28 von 40 Pässen angebracht. Das sieht für mich eher nach James Winston aus, anstatt nach Tom Brady. Und der hat Fehler gemacht, hat noch einen Fumble produziert und die Offense der Saints hat produziert. Das muss man lassen. Sean Payton schafft es hier, eine Offense an den Start zu bringen, die scored und sogar gegen die Buccaneers scored, die Schwächen in der Secondary haben. Aber 36 Punkte musst du halt erstmal machen.
Absolut. Vor allem, und die Saints, wir haben am Anfang gesagt, die haben gar keine Spieler, wer spielt denn da noch? So, ja. Und jetzt haben sie es schon wieder gezeigt. Der erste Pass von Trevor Siemian im Spiel ging tief und ging auf wen? Auf Kevin White. Kevin White, ehemaliger First-Rounder, kam nie in der NFL an. Das war sein erster Catch in 3 Jahren. So, und das ist momentan die Situation in New Orleans. Ja, und ich glaube, in New Orleans wird Resilienz groß geschrieben. Die lassen sich einfach nicht unterkriegen. Die kannst du mit Steinen beschmeißen, ist denen egal. Und trotzdem gewinnen die das Ding. So, das ist crazy. Und diese Defense, überragend. Überragend. Ja, ich meine, eine Interception war ein Pick 6 auch noch von PJ Williams, der das Game letztlich entschied. Also die Buccaneers hatten nochmal die Chance und die Saints Defense hat sich gesagt, oder beziehungsweise PJ Williams, ey, ich hole mir den Pick, weißt du was, ich mache noch einen Touchdown. So, und entscheide das Spiel hier. Na, also crazy. Und bei den Bucks zu viel Strafen auch irgendwo, ne?
Ja. 11. Die haben die Nerven verloren irgendwie.
Ja. 11 für 99 Yards und 6 davon gaben New Orleans First Downs. Also von daher, ja. Ja, also Buccaneers, aber trotzdem jetzt keine Panik. Ne? Buccaneers sind trotzdem krass. So, ne? Und die Saints sind immer noch kein Super Bowl-Contender. Ne? Nur um das an dieser Stelle.
Für mich, vielleicht ist es auch eine Niederlage zur richtigen Zeit für die Buccaneers gewesen. Ja, einfach, um sich nochmal zu setten und zu sagen, ja, okay, ey, wir müssen immer 100% geben. Auch wir müssen immer prepared sein. Auch wir dürfen nicht, wir müssen demütig bleiben, um erfolgreich zu sein.
Ja. Und Gott stehe dem Team bei, was nächste Woche auf Tom Brady trifft. Haben die Bye-Week? Ich glaube nicht. Ja, also ich möchte jetzt nicht als nächstes gegen Brady spielen, weil der ist jetzt richtig gallig. Okay, ja, richtig. Nächstes Spiel.
Gallig.
Schönes Wort, ne? Die Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Und das haben die Dallas Cowboys 20-16 gewonnen. Und das...
Mit Cooper Rush. Mhm. Ne? Und da muss ich halt auch, da muss ich ein bisschen haten, weil wenn die Dallas Cowboys sind ein krasses Team, sind eine krasse Offense, mit Dak Prescott. Ben und Lamb und Cooper haben beide krass abgeliefert. Lamb 112 Yards, Cooper 122 sogar. Wilson hat auch 84 Yards gehabt. Cooper Rush hat vorher nichts gerissen in der NFL. Da muss ich doch als Vikings-Coach mich auch so ein bisschen an meine eigene Nase passen, dass meine Offense mit meinen Startern Kirk Cousins und Dalvin Cook Cooper Rush nicht outscoren kann. Weil die Defense der Vikings ist gut. So, trotz der guten Zahlen der Receiver. weil den Run haben sie richtig gut verteidigt. Die Receiver haben gute Zahlen produziert, aber es hat an sich für 20 Punkte gereicht. Das zeigt, hey, die Vikings-Defense ist gut, aber ich muss doch 20 Punkte outscoren können. Mit Kirk Cousins und Dalvin Cook und allen anderen Waffen, die die Vikings haben.
Ja, absolut. Ich glaube, Jefferson hatte irgendwie 3 Catches oder 3 Yards oder irgendwie sowas richtig Lächerliches. Und ey, 9 von 12 Ballbesitzer, ja, endet mit 5 Plays oder weniger bei den Vikings.
Und wir reden hier bei den Dallas Cowboys, das ist keine gute Defense, also nicht keine überragende Defense, sie ist okay.
Ja, also sie ist deutlich besser als gedacht. Und Micah Parsons ist immer noch mein Defense Rookie of the Year Kandidat, der hat wieder überragend gegen den Run gespielt. Ja. Und er macht immer so dieses geile, dieser Psychoterror für den Quarterback. Den Blitz anzeigen, wieder zurückdroppen in die Zone, dann wieder aggressiv nach vorne gehen, doch nicht blitzen, dann doch blitzen. Und das macht er richtig gut. Also Micah Parsons gefällt mir immer noch richtig gut in dieser Defense. Aber ja, es ist eine Defense, gegen die du definitiv mehr Punkte machen kannst als 16. Ja, vor allem, wenn deine Spieler Dalvin Cook heißen, Justin Jefferson, Adam Thielen. Kirk Cousins, wie gesagt, finde ich kein schlechter QB ist und der auch mehr als 184 Yards werfen sollte. Ja. Also er sollte zumindest mehr Yards schmeißen als Cooper Rush. Der hat nämlich 325 Yards gehabt. Also das würde ich jetzt schon mal sagen. Wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest, wer hat mehr Passing Yards, Cooper Rush oder Kirk Cousins? Ja, also ich weiß, dass ich Kirk Cousins gesagt hätte. Ja, und nicht dieses Abziehbildchen von Andy Dalton. Cooper Rush sieht aus wie Andy Dalton. Wieso, wenn man Andy Dalton aus der Erinnerung, wenn man Andy Dalton aus der Erinnerung zeichnen würde, so weißt du, also du versuchst Andy Dalton zu zeichnen, aber du erinnerst dich nicht so genau. Und dann kommt so Cooper Rush dabei raus.
Hab ich.
Jetzt musst du den Hörern natürlich Kontext geben, weil du hast gerade was
in die Kamera. Achso, ich habe gerade einen roten Prittstift gezeigt, weil Andy Dalton rote Haare hat. Ich habe das gerade für lustig empfunden. Es tut mir leid.
Montagsspiele an dieser Stelle. Kommen wir zum Montagsspiel. Die New York Giants gegen die Kansas City Chiefs. Und die Chiefs, ey, sie haben gewonnen. 2017.
Gegen die Giants. Und ey, Derek Gore hatte mit 7 Carries und 41 Yards die meisten Rushing Yards in einem Chiefs Drive seit 3 Jahren. Und das fand ich irgendwie so eine richtig beeindruckende Statistik, dass ich mir gedacht habe, so 41 Yards innerhalb eines Drives, das muss man irgendwann mal getoppt haben, finde ich.
Eigentlich schon, ja.
Also wenn das Run-Game so ein bisschen was wert ist, aber ich würde jetzt tatsächlich einfach mal sagen, ja, Mahomes hat auch wieder eine Interception geschmissen, aber, und ja, die hatten auch schon wieder glaube ich, jetzt 4 Spiele in Folge, mindestens 2 Turnover, die Chiefs.
Warte, ganz kurz, da kann ich dir Stats zu nennen. Also Mahomes hat schon 10 Interceptions. 2020 und 2019 hatte er zusammen in den ganzen Seasons 11. So, sie sind die Nummer 2, was Interceptions angeht. Sie haben 10 Interceptions geworfen, nur ein Team ist schlechter, ich weiß gerade nicht welches. Und sie sind die Nummer 1 in Fumbles. Ja, sie fummeln den Ball auch am meisten mit 9 Mal. Also,
sie haben jetzt auch 4 Spiele in Folge schon 2 Turnover produziert. Also es sind ja mindestens 8 in 4 Spielen.
Ja, das ist lächerlich. Ja.
Das ist lächerlich viel. So gewinnst du normalerweise keine Spiele, außer gegen die Giants.
Ja. Und man muss sagen, eine Interception, weil du sagst ja immer, und da hast du auch recht, Patrick Mahomes mit dieser Defense muss er halt was riskieren. Weil er muss scoren, weil er weiß, seine Defense hält nicht. Aber ein Fumble zählt er nicht zu. Weil ein Fumble ist immer blöd. Fumble verlierst du in einer dummen Situation. Ja. Ich meine, es nicht gerade das Strip-Sack ist, ne, dann, aber wenn du den Ball läufst und du verlierst den, dann ist das einfach nur unnötig. Bei einem Big Play sagt man, es ist ein 50-50-Ball, wenn der gepickt wird, na gut, okay, war irgendwie einkalkuliert. Aber ein Fumble ist niemals einkalkuliert. So, das darf einfach nicht passieren. Und das sagen wir die ganze Zeit. Wenn die Chiefs müssen aufhören, den Ball zu verlieren, und das tun sie nicht. Und die Defense macht genau da weiter.
Die diszipliniert spielen.
Ja.
Ja, von der Defense, da brauchen wir, also ich weiß auch nicht, ob Ingram jetzt den Impact haben wird, aber wäre cool, würde mich ja freuen. Ey,
das ist nach Stroheim greifen gerade. Weil die nächsten Gegner sind die Packers, dann die Raiders und dann die Cowboys.
Schätze ich gerade alle stärker ein.
Ja, ist auch vor allem im Vergleich zu den Giants. Und man muss jetzt auch noch sagen, dass die Giants das eigentlich hätten gewinnen müssen. Die haben sich das selbst verbockt durch Strafen. Ja. Die hatten 5 Penalties im 4. Quarter, inklusive ein Defense-Offside von O'Shane Chimenez. Das hat wiederum die Interception von Danai Holmes zurückgeholt. Ja, und die waren schon in der Hälfte von Kansas. So, und dann gab es noch bei 4 Minuten 15 Face Mask Call, so richtig unnötige Strafen, weswegen sie das Spiel verloren haben. Also es ist nicht so, dass die Chiefs, ich meine, es war ein knappes Ergebnis, also, aber es ist nicht so, dass die Chiefs das hier irgendwie souverän gewonnen haben. Die hatten einfach Glück. Das kommt ja noch hinzu.
Ja.
Also, boah, also die Chiefs, das ist eine ganz düstere Season. Das ist eine ganz düstere Season für die Kansas City Chiefs. Okay.
So, ich würde sagen,
wir haben alle Spiele durch. Ich hoffe, wir haben keins vergessen. In der Bye Week, by the way, waren die Raiders und die Ravens.
Genau. Ich würde sagen, jetzt kommt unsere zweite Werbung des Tages. Nämlich bei firstdown.eu bekommt ihr mit Quark 10 immer noch 10% auf Sideline Caps, alle NFL Caps, alles, was man sich so auf den Kopf setzen kann, was das Thema Merch angeht. Deswegen 10% sparen bei firstdown.eu mit Quark 10. Werbung Ende.
Sehr schön.
Liebe Werbung.
Sehr schön.
Also, feier das. Ich freue mich darüber. Und lass mir meinen Spaß, Tobi. Guck mich nicht immer so abfällig an.
Ey, ich lasse den jede Woche. Okay, welche der drei Kategorien, Rubriken, wie auch immer, möchtest du jetzt machen?
Also, ich würde gerne die Thesen abarbeiten.
Sehr schön. Sehr schön. Ah, dann fang nochmal an.
Die Dolphins gewinnen kein Spiel mehr dieses Jahr.
Yep, safe. Nächste. Okay. Nein, also ich weiß, so safe ist es vielleicht nicht, weil ich finde, Tour spielt prinzipiell nicht schlecht. Also er spielt immer noch nicht, wie man es von ihm erhofft hat, das würde ich schon sagen, aber er spielt auch nicht schlecht und ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgend so ein komisches Spiel noch gewinnen. Also die können schon noch ein Spiel gewinnen, aber es würde mich de facto auch nicht überraschen, wenn sie alle Spiele verlieren, die jetzt noch kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sagen würde, oh genau, mein Gott, das Ding. Wie konnte denn das passieren? Absolut nicht. Da liegt gerade einiges im Argen. Ja.
So, weiter geht's.
Die tut weh.
Du bist dran.
Ich weiß.
Du bist dran, Tobi. Du bist dran.
Los Angeles Chargers sind kein Top-10-Team.
Nö, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Okay, freut mich, dass du das gesagt hast.
Aber ja, also,
ich bin mir gerade nicht so sicher.
Also natürlich, sie sind ein Team, was irgendwie auf der Kippe zwischen 8 und 12 steht. Ja, gut. Da stehen aber halt 5 andere auch.
Ja, das stimmt. Aber ey, du kannst, wenn du die mit miesesten Special Teams hast, deine Run-Defense im Arsch ist und dir jetzt auch noch, gut, die beiden Cornerbacks werden nicht lange fehlen, aber das sind schon zwei wichtige Säulen. Bin da bei dir. Aber weiß nicht, mir hat das Feuer in der Offense gefehlt, die Defense macht mir eh gerade Sorgen mit dem Run und die Special Teams waren absolut mies, wie immer. Ist schwierig.
Du bist da auch ein bisschen emotional.
Befangen, drin. Du meinst befangen.
Befangen und emotional. Ne? Da überdramatisiert man mal so ein paar Dinge. Andere haben halt auch Probleme. Und deswegen, wen würdest du denn, also vielleicht ja die Raiders. Ja, die haben sie jetzt vielleicht noch überholt. Aber wen
setzt du denn? Ich hatte letztes Mal die Titans, glaube ich, nicht in den Top 10.
Ja, okay. Ja,
die zum Beispiel,
aber die Titans ohne Derrick Henry, das sehe ich auch noch nicht.
Und, aber das muss ich jetzt auch direkt wieder revidieren. Ich wollte gerade sagen, die Bengals hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch nicht drin. Aber die haben sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich nämlich nicht.
Ja, aber auch die. Ja, aber bei so Power Rankings, die dürfen auch nicht. Das sind keine Bitcoin, die halt irgendwie 20% nach oben und dann wieder 15% nach unten gehen. Also von daher.
Aber
also für mich gibt es 8. acht sehr gute Teams in der Liga und die Chargers sind für mich das Team darunter. So, aber da sind halt für mich so ein Team wie die Titans sind da halt eigentlich auch. Oder die Raiders. Und von daher.
Du hast gesagt, zwischen 9 und 12 oder 8 und 12 ist gerade alles drin und dann ist es eine Frage der Perspektive und was man wie bewertet. Okay, dann hau mal deine zweite raus.
Die Vikings entlassen Mike Zimmer am Ende des Jahres.
Das hatten wir schon mal, ne? Ich glaube, das hatten wir schon mal, wo wir uns gefragt haben, warum entlassen die eigentlich nie Mike Zimmer? Aber ich glaube, alle feiern
das. Es war noch nie eine These, aber wir haben uns schon mal hinterfragt.
Ja, ich glaube, in der Vorbereitung oder
der Zeit, so. Ob man nicht mit der Zeit es zumindest mal gebacken kriegen müsste, eine vernünftige Interior-Line aufzubauen. So innerhalb von 5 Jahren.
Und auch mal Erfolg zu haben. Also so endgültig, so finalen Erfolg. Weißt du? Nee, ich glaube, er bleibt noch da, weil man so nichts darüber hört. Ne? Also, nicht mal an, ich habe noch nirgends gelesen, dass Mike Zimmer auf dem Hotseat sitzt oder so. Also,
nee, ich auch nicht. Deswegen, der sitzt nur hier auf dem Hotseat.
Ja, also deswegen glaube ich, dass der Dude bleibt. Okay. Die Cleveland Browns beenden die Season als Vierter in der AFC North, weil die Offense broken ist.
Ja, wenn die Offense broken bleibt, dann ist es nicht so unwahrscheinlich. Und das macht mich sehr traurig, das so sagen zu müssen.
Ja.
Also, weil woher soll es denn kommen? Also, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Die müssen jetzt ganz schnell alle fit werden und Baker Mayfield muss sich daran erinnern, dass er ein guter Quarterback ist.
Ja.
Damit die Browns diese Saison nicht herschenken müssen.
Nee, aber trotzdem ist irgendwie, weiß ich nicht, für mich gerade der beste Platz, Platz 3, weil die Steelers, aber die Steelers leben halt von Mike Tomlin. Ja, das ist ein überragender Head Coach und irgendwie schafft es dann doch immer eine relativ gute Defense zusammen zu schustern und irgendwie den Ball zu laufen. Also irgendwie muss man die immer zumindest, ich glaube, Mike Tomlin hatte noch nie einen Losing Record, seit er dort ist.
Stimmt.
Also irgendwie finden die immer Wege. Und ja, vor den Ravens oder den Bengals sehe ich die Browns gerade absolut nicht.
Ja. Nee, das können, die Browns könnten so ein Team sein, wenn die sich jetzt finden, mit einer Wildcard dann in die Playoffs kommen, die dann einen Run starten.
Ja.
So, sowas traue ich denen noch zu. Aber da ist jetzt auch schon viel Hoffnung mit dabei, ne?
Ja. Also. Das ist schon verrückt, dass wir, insbesondere du, so über diese These oder Overreaction gerade diskutieren. Okay, na dann, was ist deine dritte?
Die hab ich im Laufe der Folge schon gesagt. Das Washington Football Team gewinnt kein Spiel mehr dieses Jahr.
Boah, das sind richtig pessimistische Overreactions. Die Dolphins gewinnen kein Spiel mehr und Washington gewinnt kein Spiel mehr.
Alle gewinnen kein
Spiel mehr. Und ganz ehrlich,
niemand gewinnt mehr ein Spiel.
Es gewinnt eher Washington kein Spiel mehr als Miami.
Okay, damit der Antwort kann ich geben.
Ja. Weil mir fehlt bei Washington der Tour. Wenn Fitzpatrick nochmal wiederkommen sollte, aber ich glaube, dann ist es auch zu spät.
Dann ist alles möglich.
Aber ich
dann
ist alles möglich. Aber nee, also lassen wir es einfach so stehen. Washington gewinnt eher ein Spiel als Miami. Quatsch, Miami gewinnt eher ein Spiel als Washington. So.
Ja.
Okay. Und meine Overreaction können wir dann gleich als Überleitung zur nächsten Rubrik nehmen. Zach Wilson startet diese Season nicht mehr.
Was hat er genau? Also das würde mich jetzt mal so...
Ich weiß nicht genau, was er hat, aber er hat nichts, was ihn jetzt komplett rausschießt. Ne? Also lass den mal 2-3 Wochen fehlen oder so.
Ich glaube, er startet schon noch. Weil dafür ist die Saison halt auch noch lang. Wir sind jetzt gerade bei der Halbzeit, deswegen der startet noch. Aber ich sage, die hinterfragen sich schon, Mike White, also der wird auf jeden Fall nächste Woche spielen und wenn der, also Zach Wilson kann seine Verletzung auf jeden Fall gut auskurieren, ohne Druck, wenn Mike White halt gut spielt.
Das ist so der Punkt, ne? Ach, Zach, nein, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mit Baker hatten wir das. Ach, Zach, gönn dir noch eine Woche. Gönn dir doch noch eine Woche. Erhol dich. Kurier dich aus. Ach, leg
natürlich
dich hin.
Bist du die Eins.
Ja.
Hey.
So, natürlich.
Die Spiele verlieren natürlich. Finden wir klasse, aber mit Mike haben wir jetzt gewonnen. Nee, finden wir doof. Ist voll anstrengend. So viele Hände schütteln.
Ich meine, Zach Wilson hat auch gegen die Titans gewonnen, aber bei weitem nicht so glamourös wie Mike White. Man muss jetzt aber auch sagen, und das ist, wird sich nächste Woche zeigen, wie schaut Mike White aus, wenn die Gegner sich auf ihn einstellen können. Weil in Cincinnati hat niemand mit Mike White gerechnet. So, also,
nee, auf keinen Fall.
Und jetzt ist dieser Überraschungsmoment weg. Also man muss jetzt auf jeden Fall das zweite Spiel abwarten. Wenn er dann immer noch so performt, dann halte ich das definitiv nicht für ausgeschlossen, dass Zach Wilson diese Season nicht mehr startet, ne, sondern seinen kleinen Redshirt-Year hat.
Ja, definitiv. Aber du hast es gerade angesprochen. Football Quark Stars der Woche kommen nämlich jetzt. Football Quark Stars der Woche Offense. Du darfst ihn vorstellen.
Football Quark Star der Offense. Ganz klar, Mike White, Quarterback der New York Jets. Eingesprungen für Zach Wilson. Hammerkrank performt. 37 Pässe an Mann gebracht. Von 45 Versuchen. Ah, krass, wie viele Versuche er überhaupt bekommen hat. Das sind 82,2% Completion. Das ist überragend. 405 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Beide Interceptions tippt, kann man eher den Receivern ankreiden, ihm natürlich auch ein bisschen, aber es waren keine dummen Picks, wie Carson Wentz, der, um den Safety zu vermeiden, den Pick in die Arme der D-Liner schmeißt, der dann im Pick-6 läuft. Nein, so eine Art Pick hatten wir hier nicht. Ja. Und, on top, sozusagen die Kirsche auf dieser Torte, er hat auch noch einen Touchdown-Catch. Das vergisst man hier gerade. Wie viele Quarterbacks haben denn das überhaupt? Und dann vor allem in ihrem ersten Game. Also, Offense, Football Quarkster der Woche, Mike White. Ende. Mic drop. Point.
Wie geil ist denn bitte auch der Name Mike White?
So richtig 0-15 Name, das ist wie Max Mustermann.
Ja, geht so. Mein Name ist Mike White. Ja, okay. Jack Black.
Jack Black. Nice. Okay. Tom, willst du den Defense Football Quarkstar vorstellen?
Ey, und wir hatten noch keinen Patriot Defense Football Star. Ich muss auch immer wieder sagen, dass ich das, wenn man seine eigenen Teams da so nimmt, dann denke ich mir immer so, ja,
okay.
Ist man dann, da wirklich neutral?
Tom, dann entlaste ich dich an dieser Stelle, weil an alle, die das hören, der Tipp kam zuerst von mir.
Ja, stimmt.
So, und, ich habe das vorgeschlagen.
Zu 100% mit.
So ja. Ist es nämlich, also, um dich hier zu verteidigen. Ja.
Adrian Phillips. 2 Picks, einer davon for 6 to the house gelaufen, 3 Tackle gemacht, Safety gespielt, Cornerback gespielt, Slot Corner gespielt. Ey, solche Cornerbacks, solche DBs braucht man in der heutigen NFL. Adrian Phillips, haben immer noch viele nicht gehört, glaube ich, den Namen. Ich glaube, der ist immer noch nicht so fancy. Zu Unrecht, wie ich finde.
Absolut.
Ich finde, seitdem er dann bei den Patriots ist, nach seiner Verletzung wiedergekommen, liefert er richtig stark ab.
Ja. Ist auch, glaube ich, so eine Top, sogar eine Top 3 der Spieler, wo ich mich am meisten geärgert habe, dass sie den nicht gehalten haben. Ich fand den wirklich überragend.
Und vor allem, der hat echt nicht viel Geld gekostet.
Nee, ja, genau.
Ja, den haben sie irgendwie für 3 Millionen verpflichtet und der kriegt jetzt immer noch nicht viel. Deswegen, Defense Player der Football Quarkies of the Week. Adrian Phillips mit 2 Picks.
So. Sehr schön. Haben wir das auch abgehakt. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik.
Und da muss ich immer wieder sagen, so, das ist immer wieder schwierig, aber wir lagen jetzt manchmal schon gar nicht so schlecht.
Ey, die letzten Mal habe ich immer so gedacht, oh, da habe ich ja ganz gut gekriegt. Ja. Also die letzten Male bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich hier empfohlen habe. Also muss ich mich nicht verschämen. Ob das jetzt Pittman war oder Connor, das hat immer eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest bei den Starts.
Also ich habe auch so einen habe ich immer dabei, wo ich sage, so ja, damit kann ich leben.
Eben. So, wer ist es diesmal? Wen lässt du starten?
Elijah Mitchell.
Geil.
Die 49ers spielen gegen die zweitschlechteste Run-Defense, also gegen die zweitschlechteste Run-Defense per Attempt der Liga, nämlich gegen die Arizona Cardinals. Man mag es gleich sagen, weil die Cards sind halt ein Top-Team, aber wenn die 49ers eine Chance haben wollen, müssen sie Elijah Mitchell ganz auf den Ball geben. Und Kyle Shanahan ist natürlich ein Offensive-Guru und er ist vor allem unglaublich kreativ in Run-Designs schreiben. Und da wird Elijah Mitchell auf jeden Fall ein paar von bekommen und Yards machen.
Ist so witzig, weil ich habe nicht genau den gleichen Pick, aber eigentlich genau das gleiche Setting. Weil ich habe Khalil Herbert von den Bears. Weil Montgomery ist immer noch raus, Williams ist questionable, aber weiß nicht, ob er spielt. Und wenn, hat Herbert ihn eh den Rang abgelaufen als Number One Back. Und die Bears müssen laufen mit der aktuellen Quarterback-Situation. Ja. Also es geht hier wirklich nur um Volume, Volume, Volume. Gib dem Mann den Ball, ja, oder Volumen von mir aus, das klingt auf Deutsch komisch. Wie sagt man das?
Volumen.
Ja, aber was würdest du auf Deutsch sagen? Um die Masse, um die Menge, egal.
Um die Anzahl der Laufversuche, die er tragen darf.
Ja, genau. Also es geht ja einfach nur um die Menge. So, und was er daraus macht, ist egal. Er wird viel laufen und das wird Punkte bringen. Und wenn man sich das anschaut, in den letzten 4 Spielen hat er 23 Attempts. Mann, das wünsche ich mir von Jonathan Taylor. So, dann 18, dann 19, jetzt wieder 18. Das einzige Problem ist so ein bisschen, die Bears kommen nicht oft genug in die Red Zone, damit er dann scoren kann. Das ist so, das ist ein Touchdown in diesen 4 Games. Aber das kann auch kommen und der macht auch genug Punkte, wenn er halt dann nur viele Yards holt. Von daher, Khalil Herbert, weiterer Rookie Running Back, der diese Saison wirklich sehr gut funktioniert und den man durchaus starten lassen kann. Allgemein krass, die Rookies. Ich hatte Mitchell aufgestellt und hatte überlegt, ob ich Mitchell oder Carter spielen lasse in meinem Fantasy-Team. Hab mich geärgert, weil Carter hatte 27 Fantasy-Punkte, aber Mitchell hatte auch 20. Also, okay.
Ist okay.
Das war ein Luxusproblem.
Okay. Ja.
Okay, wen lässt du auf der Bank?
Das tut mir in der Seele weh. Damian Harris. Er spielt gegen die Carolina Panthers, die eine bärenstarke Defense haben. Und ich vertraue der Offense-Line der Patriots noch nicht zu 100%. Und deswegen glaube ich, dass Damian Harris einen schweren Stand haben wird.
Ah, da bringst du mich jetzt ja in eine Bredouille her, ne? Weil, dann darf ich wieder überlegen. Harris? Mitchell? Oder Carter?
Mitchell würde ich auf jeden Fall bringen.
Ja, Mitchell lasse ich auch. Mit Carter schaffen die Jets das nochmal. Eckler lasse ich auch drauf, der macht immer ein paar Yards. Na ja, gut, okay, mein Sidem. Devonta Smith, Wide Receiver Philadelphia. Kein Touchdown seit dem ersten Game gegen Atlanta. Letztes Game 3 Catches für 15 Yards und ich war so ein bisschen geblendet, weil ich habe ihn einmal starten lassen und das war das einzige Spiel, wo er 100 plus Yards hatte, 122. So, da hat er ganz gut Punkte gemacht, aber sonst war es das. Kaum Yards, kaum Catches. Wie gesagt, nur ein Touchdown im ersten Spiel. Und jetzt müssen sie gegen die Chargers. Und die sind zwar scheißig in den Run, aber immer noch die 5 beste Pass-Defense. Und ja, wie es ausschaut, haben die Eagles sich jetzt das Running Game auf die Fahne geschrieben und gewinnen die Spiele dann halt, wenn sie denn gewinnen, mit 109 Passing Yards, aber 44 ja, Punkten. Ne? Und von daher denke ich, auch nächste Woche wird es heißen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Und dementsprechend wird Smith wieder mal relativ wenig reißen. Und deswegen ist er mein Sit-em.
Ja. Ich glaube, wir haben es quasi geschafft.
Unter zwei Stunden.
Es gibt noch ein paar... Unter zwei Stunden, aber es gibt noch eine wichtige Nachricht.
Okay.
Eine ganz wichtige Nachricht. Ich gucke nämlich gerade bei Field Yates auf dem Twitter-Account. Die Raiders haben gerade Nathan Peterman rausgeschmissen. So. Zuerst gehört bei Football Quark.
Schocker.
Ey, es war mir ein Blumenpflücken heute mit dir. Nach so einem stressigen Tag ist es immer angenehm, mit dir über Football zu quatschen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich. Am Donnerstag kommt die nächste Folge. Dann am Samstag dann die übernächste. Und folgt uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Twitter, Instagram. Unterstützt uns bei Patreon. Ganz wichtig, unterstützt uns bei Patreon. Und das letzte Wort hast wie immer du, Tobias Dannenberg.
Ich habe mir so überlegt, aber was muss ich noch sagen? Was kann ich noch sagen? Was hat Torben noch nicht gesagt? Und so im Kopf habe ich dann immer so einen Haken gesetzt. Hat er. Also habe ich nichts mehr zu sagen, außer dass es auch mir wieder mal verdammt viel Spaß gemacht hat. Danke fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Ciao. Wir hören uns am Donnerstag.
Tschö.